Also. Das Schöne oder das Schlimme an unserem Leben ist, wir wissen nicht, wann wir sterben und wie wir sterben. Das kann morgen sein, das kann heute Abend sein oder das kann erst in 20 Jahren sein. Also wenn wir unsere Arbeit, unsere Praxis, unsere spirituelle Praxis auf morgen verschieben, dann haben wir vielleicht gar nicht mehr die Zeit dazu. Der Tod, der steht uns immer vor Augen. Oder sollte uns, wenn wir spirituell, wenn wir auf dem spirituellen Weg sind, sollte er uns immer vor Augen stehen. Wir wissen nicht, selbst nächstes Leben, wenn wir sagen nächstes Leben, wir wissen noch gar nicht mehr, ob wir die Chance haben, zu praktizieren. Ob wir überhaupt ans Dhamma kommen. Ob da überhaupt Dhamma da ist. Wissen wir doch gar nicht. Jetzt ist aus und im nächsten Leben, wo sind wir, wissen wir nicht. Ne? Ich gehe nicht davon aus, dass ihr da alle in die Hölle kommt. Das wird auch, vielleicht habt ihr das Glück, dass ihr nicht hin und wieder Menschen werdet oder kurz mal für kurze Zeit mal in den Himmel hochsteigt. Einfach mal um zu schnuppern für einen halben Tag. Ne? Und dann ein paar Wochen dann in der Hölle verbringt, um den Kontrast mitzubekommen. Ne? Und dann kommt ihr wieder als Menschen zurück. Ne? Und dann wisst ihr aber nicht, wie ist denn die Situation auf der Welt? Ne? Jetzt überlegt man, wir werden ins Mittelalter reingeboren. Oho. Ne? Wisst ihr, was da im Mittelalter hier in Europa vor sich ging? Aber nicht nur in Europa, das war in Asien, war ja auch ziemlich. Da war nur Krieg, nur Mord und Totschlag, Raub und irgendwas. Ne? Und das wissen wir nicht. Jetzt sagen wir, ja, jetzt reicht's mir, na, jetzt habe ich genug gemacht für heute oder für dieses Leben, ne? Und ich mache im nächsten Leben weiter, ne? Und dann wurscht sie mir im nächsten Leben und da gibt's keine Chance mehr. Da machen sie uns alle vor, wie man am besten raubt und wie man am besten mordet, ne? Und wurscht, wo ist unsere ganze Praxis, spirituelle Praxis, ist im Eimer. Und wir wissen nicht, wie viel Leben wir wieder brauchen, um in eine Situation zu kommen, wo das noch wirklich da ist. Oder wo das wieder da ist, wo wir wieder die Chance haben, zu einem Lehrer zu kommen, das da mal zu hören, in seiner reinen Form. Wissen wir nicht. Wenn wir uns jetzt anstrengen, dann kann es nur besser werden. Wenn wir jetzt ein bisschen zögern und sagen, ja, morgen, nur nicht heute, sagen alle faulen Leute, ne, dann können wir die Chance verpassen. Ne? Und was ist denn wirklich wichtig in unserem Leben? Ist denn Geld wichtig? Können wir das Geld mitnehmen? Ist ein Haus wichtig? Können wir das Haus mitnehmen? Kind und Familie. Ja? Ist es so schön, oder? Einer der thailändischen Meister hat gesagt, ich alleine habe 5 Kilesas, habe ich eine Frau, habe ich 10 Kilesas, habe ich Kinder, habe ich 15 Kilesas, habe ich 2 Kinder, habe ich 20 Kilesas. Das sind so viel. Die 5 Kilesas, die ich habe, die reichen mir vollkommen aus. Was ist das? Wie oft haben wir schon Familie gehabt? Ne? Wir denken immer, dass es unser erstes Leben ist. Oder? Wir waren schon so häufig verheiratet, wir hatten so viele Kinder. Ne? Wir hatten alles das, was wir wieder haben. Ne? Wann wird es denn uns irgendwann mal langweilig? Und es ist ja auch die Form des Todes. Ne? Welche Form des Todes erwartet uns? Wir wünschen uns natürlich alle einen Tod, ne, wo da gehen wir eines Nachts ins Bett, ne? Und am nächsten Tag wacht man nicht mehr auf, ne? Ja, und dann schaut euch mal den Tod der meisten Menschen an. Ist das so? Nö. Lange Krankheit, siechende Krankheit, Autounfall, gelähmt und so weiter und dann langsam tot, ne? Und so weiter und so fort. Und warum denken wir, dass uns der Blitz trifft, ne? Und sind einfach tot. Warum stellen wir uns das vor? Weil die Kleser uns das vorgaukeln. Wir, ne? Wir haben ein besseres Leben, ne? Ja, wir brauchen nur morgen anzuschauen, ob das besser ist als heute, und dann wissen wir schon, dass das nächste Leben wird genauso wie morgen, ne? Das, was wir heute erreicht haben, ist die Grundlage für morgen. Aber die Kleser, nächstes Leben wird's besser, ne? Morgen wird's besser, ne? Und wenn ich das, ne? Wenn das Wörtchen wenn ich werde, ne? Dann wäre auch mein Vater ein Millionär. Aber das ist einfach nicht. Das ist wenn. Was ist ein wenn? Ist Konditionierung. Und wir reagieren nur auf Konditionierung. Wir sind in einem Kreislauf der Konditionierung. Sagen wir mal wenn, ne? Wenn ich jetzt Zeit habe. Was heißt denn Zeit haben? Interesse haben. Wenn ich Interesse am Dhamma habe, dann habe ich immer Zeit. Wenn ich wenig Interesse am Dhamma habe, dann habe ich fürs Dhamma wenig Zeit. Habe ich kein Interesse am Dhamma, habe ich überhaupt keine Zeit. Das ist immer nur das Interesse, ne? Wir schieben immer die Dinge vor, die überhaupt vollkommen unwichtig sind. Wir brauchen nur durch unseren Tag durchgehen und dann sehen wir, wie viele unwichtige Dinge da in uns wir tun, ne? Der Tod kommt bestimmt, ne? Also den, ob er in jungen Jahren kommt oder in späten Jahren kommt, das können wir nicht wissen. Ne? Und wir wissen auch nicht, was in 10 Jahren los ist hier auf der Erde. Vielleicht ist auf der Erde hier schon die Hölle los. Ne? Also vor 60 Jahren war hier die Hölle los, vor allem in Europa. Ne? Also da zu leben, das wäre kein Vergnügen gewesen, oder? Ja, und wer sagt es uns, dass es nicht in 10 oder 20 Jahren wieder so ist? Warum glauben wir, dass es heute, wenn es heute so schön ist, morgen auch wieder schön ist? Hier kriegen wir das ja mit unserem Wetter mit, ne? Ein Tag eiskalt, am nächsten Tag Regen, dann wieder mal ein bisschen Sonnenschein, dann wieder Regen, ne? Und wieso soll jetzt gerade diese gute Zeit, die wir jetzt gerade genießen, die relativ gute Zeit oder bequeme Zeit für uns als Menschen, warum die sollte ewig dauern? Können wir doch nicht sagen. Das kann sich schlagartig ändern. Von heute auf morgen, wusch, und dann sind wir alle im Strudel der Katastrophen, ne? Und wenn einer von uns erwischt, der andere überlebt. Ja, und dann, wer hat dann noch Interesse an der spirituellen Praxis? Dann geht es nämlich nur um Überlebenskampf, ne? Also jetzt, deswegen, das hat auch der erhabene Buddha seinen Jüngern gesagt oder seinen Anhängern gesagt. Jetzt ist die Zeit zur Praxis, ne? Verschiebt es nicht auf morgen. Wartet nicht. Und jeder, der Thai Ajahn, sagt es zu seinen Schülern. Wartet nicht auf morgen. Macht es jetzt, ne? Jetzt ist eine perfekte Zeit. Jetzt habt ihr noch Lehrer. Jetzt bin ich noch da. Jetzt kann ich noch eure Fragen beantworten. Morgen bin ich vielleicht schon tot, ne? Und morgen ist vielleicht gerade, hat sich die Situation verändert. Und sie verändert sich. Leider, aber nicht zum Besseren, sondern immer wieder zum Schlechteren. Ne? Die Großzügigkeit der Menschen geht flöten, die Achtung und der Respekt geht flöten, die Dankbarkeit geht flöten, alles geht flöten. Jetzt gerade in Europa ist nichts mehr da und es breitet sich jetzt auch langsam in Asien genauso aus. Ne? Die Jugend hört in Asien auch nicht mehr auf ihre Eltern, also fehlender Respekt, ne? Die wissen auch nicht mehr, warum sie ins Kloster sollen und gehen nicht mehr ins Kloster und so weiter. Alles hört auf. Ne? Alles wird durch diesen Konsumterror oder durch das angeheizte Kilesas, durch die Gier, wird alles kaputt gemacht. Das Gute im Menschen und das Gute im Menschen ist die Tugend. Ne? Deswegen lieben die Devas oder sagen die Devas, wenn Menschen die 5 Tugendregeln einhalten, dann riechen die gut. Und deswegen halten sie sich gerne an, in der Nähe von solchen Menschen auch. Ne? Aber sie sagen auch, ne? wenn Menschen die Tugendregeln nicht einhalten, dann stinkt's. Und deswegen habe ich das heute Morgen gesagt, ne, das stinkt's, ne? Es riecht hier nicht gut. Da ist was faul, ne? Aber was soll das, ne? Wir haben jetzt die Möglichkeit. Morgen wissen wir nicht. Es kann sein, dass wir in einen Autounfall geraten und dann plötzlich gelähmt sind, ne? Und dann ist Meditation also extrem schwierig, ne? Oder wir liegen nur noch im Halbkoma im Krankenbett. Und dann wird natürlich Meditation auch schwierig. Wir wissen es nicht. Ne? Also ich wünsche es mir nicht für euch, na, aber wer weiß es, was uns passiert. Ne? Wer weiß, was für Kammer wir noch alles in diesem Leben abzubüßen haben. Ne? Und jetzt habt ihr gerade gutes Kammer. Ne? Extrem gutes Kammer. Ihr kommt an die wahre Lehre ran. An die Lehre, die euch sagt, wie ihr aus diesem Kreislauf austreten könnt. Ne? Und alles, was ihr machen müsst, ist das in die Tat umzusetzen. Der Weg von Sila, Samadhi und Panya, der Weg der fünf Tugendregeln, von der Konzentration, von Samadhi, der Konzentration und der Vertiefung, ne? Der Sammlung und der Weisheit. Und die Weisheit ist natürlich das, was uns dann von diesen 10 Fesseln, die uns an diesen Kreislauf der Wiedergeburten löst, ist ja ganz wichtig. Ne? Aber ohne das Samadhi, ohne die Fähigkeit, sich zu konzentrieren, kriegt man nichts mit. Ohne die Fähigkeit, also diese Achtsamkeit, diese Geistesgegenwart, ja, was kriegt man denn mit? Ne? Wir kriegen doch nicht mal mit, wenn wir beim Meditieren einschlafen. Na, wo ist unsere Geistesgegenwart? Wie kriegen wir dann mit, wenn wir irgendwas sagen oder was tun, was Gier und Hass in sich hat? Kriegen wir nachher mit, ne? Wenn uns jemand darauf hinweist, hey, das war aber nicht ganz nett, was du da zu mir gesagt hast. Oh, Entschuldigung, ne? Tut mir leid. Ist irgendwie aus meinem Bauch rausgekommen. Ja. Das Sati, ne? Das müssen wir entwickeln. Ne? Und da habt ihr jetzt die letzten 2 Tage, habt ihr das wirklich gemerkt. Das ist ganz schön harte Arbeit. Ne? Jeden Moment dabei zu sein. Jeden Moment dieses Buddha klar und wach wahrzunehmen. Ne? Ja, und wenn ihr nicht klar und wach wahrnehmen könnt, wie könnt ihr dann die Dinge anfangen zu untersuchen? Ne? Weil überdenken kommen wir nicht weiter. Das haben wir jetzt vielleicht schon mitgekriegt. Ne? Wir können das denken, jenes denken, wir können sogar denken, ich bin frei oder ich habe kein Ich mehr. Ne? Aber die Probleme bleiben dieselben. Das Dukkha kommt automatisch, auch wenn du kein Ich mehr hast. Ne? Das ist inzwischen ein Shortcut geworden, also eine Abkürzung. Ne? In Amerika haben sie das entwickelt. Ne? Wie komme ich von meinem Ich los? Und dann irgendwann sind sie zur Überzeugung gekommen, dass sie kein Ich mehr haben. Und dann denken sie, sie haben keine Probleme mehr. Ne? Und dann frage ich mich nur dann, wer rauscht dann in die Hölle? Ne? Und wer muss das Dukkha dann ertragen, wenn er dann unten in der Hölle ist? Ne? Also das Ich möchte definieren, also braucht man nur ein bisschen Mathematik zu studieren. Ne? Dann können wir das alles wegdefinieren. Oder rauskürzen, ne? Ganz einfach, ne? Das Ich ist doch nicht das Problem. Der Wille, etwas zu wollen. Der Wille zu sein. Der Wille, nicht zu sein. Der Wille, etwas zu werden. Ob du das jetzt mit Ich beschreibst oder nicht, ne? Das ist das Problem, das dahinter steckt. Der Wille. Dahin zu gehen zu wollen. Was essen zu wollen, was trinken zu wollen, aufs Klo gehen zu wollen. Ja, das ist alles Wille. Ne? Den Arm zu bewegen ist auch schon Wille. Warum wollen wir den Arm bewegen? Warum wollen wir den anrufen? Warum wollen wir darüber sprechen? Ne? Wir wollen doch. Ne? Und wenn wir wollen, machen wir es. Uns ist dieser Wille gar nicht so klar. Ne? Wenn du den wegradierst, wenn du den ausradierst, dann hast du wirklich keine Probleme mehr. Aber den kann man nicht einfach wegdefinieren. Das ist schwierig, sowas wegdefinieren. Das Ich kann man wegdefinieren, das kann man ersetzen. Nein, das bin ich ja nicht, ne? Das sind ja nur meine 5 Khandas, ne? Die 5 Khandas haben mit dem Willen überhaupt nichts zu tun. Die 5 Khandas oder die 5 Gruppen, Daseinsgruppen, sind das Spielzeug des Willens. Das sind das Spielzeug der Kilesas. Die benutzen sie nur, um ihre mathematischen Formeln zu bauen oder um ein bisschen Musik zu machen oder was auch immer. Ne? Oder ihre chemischen Formeln abzuleiten, das ist ja auch interessant. Ne? Oder bei anderen ist es Computer zu spielen, ne? Auf dem Computer zu spielen oder mal durchs Web durchzusuchen, ne? Surfen, ne? Das heißt ja Surfen, Websurfen, ne? Und dann surfen und surfen und surfen wir 6 Stunden lang und was hat man bekommen? Einen ganzen Haufen Mist, ne? Sind wir danach zufrieden, nachdem wir gesurft haben? Fragen, brauchen wir uns nur zu fragen, ne? Da haben wir so viel Mist aufgenommen und dann müssen wir, wenn wir direkt danach meditieren würden, dann würden wir merken, wie viel Mist wir da durch dieses Surfen aufgenommen haben. Wie viel Meinung, wie viel Ansichten, wie viel dies und wie viel jetzt. Yes. Da ist ja auch viel Werbung dabei. Ne? Und die haut uns ja gleich ins Auge rein. Ne? Und dann klickt man da an, weil das so schön das Bildchen ist. Ne? Das zieht uns irgendwie an, dann klicken wir und dann sind wir wieder da und dann sind wir da und dann sind wir da. Ne? Und dann machen wir danach eine Meditation und dann denken wir, das ist alles. Und bis du diesen ganzen Krusch dann wieder draußen hast, ne? Das dauert doch ewig. Das dauert mindestens 2-3 Stunden, musst du deinen Geist reinigen, bevor der ganze Gruß von den 6 Stunden Surfen draußen ist, ne? Dasselbe ist ja auch bei der Unterhaltung, ne? Wenn man sich unterhält, dann hat man gerade 2 oder 3 Stunden meditiert, dann unterhält man sich 1/2 Stunde und dann fängt man wieder an zu meditieren. Was passiert dann in der Meditation? Dann versucht man bessere Argumente zu finden von der vorherigen Unterhaltung. Ja. Wie man das nächste Mal dem besser was beibringt oder wie man nicht auf die Tricks des anderen reinfällt. Ne? Und da ist man stundenlang damit beschäftigt. Was soll das? Die Unterhaltung ist doch vorbei. Dann lass der wenigstens weg. Ne? Aber das wirkt alles nach. Ne? Jede Berührung, jede Sinnesberührung wirkt nach. Ne? Und bereitet praktisch bei uns Probleme. Und ohne Sati sehen wir das natürlich nicht. Ohne diese klare Geistesgegenwart oder dieses klare Gewahrsam sehen wir das nicht. Deswegen ist es das A und O der Praxis. Na, Sati hat der Abend Buddha gesagt. Das ist die einzige Abkürzung, die es gibt. 7 Tage, 7 Nächte. Keinen Fehler. Ne? Keinen Laps. Ne? Was ist Laps? Was? Nicht Makel. Laps ist, wo man unachtsam ist, ne? Lückenlose. Ja, lückenlose Achtsamkeit. Ne? Sehr gut, ne? Lückenlose Achtsamkeit, ne? Eine Lücke, schaffst du es mit. Aber dann nach 7 Tagen lückenlose Achtsamkeit, dann kannst du erleuchtet sein. Dann kannst du wirklich befreit sein. Dann hast du nämlich alles verstanden. Und diejenigen, wo diese Achtsamkeit oder diese Geistesgegenwart nicht so ist, ja, dann dauert es halt 7 Monate, 7 Jahre oder 7 Leben, ne? Je nach dem Grad von diesem Sati. Ja, nun dauert es halt bei uns ein paar Monate, ne? Oder ein paar Jahre. Oder ein paar Leben, ne? Weil der Sati ist einfach nicht entwickelt. Diese Geistesgegenwart müssen wir entwickeln. Wir müssen gegenwärtig sein, was in unseren Geist reinkommt. Wenn ein Gefühl reinkommt, müssen wir sofort wissen, ein Gefühl ist reingekommen. Wenn ein Gedanke reingekommen ist, müssen wir sofort wissen, ein Gedanke ist gekommen. Wenn eine Erinnerung gekommen ist, müssen wir sofort wissen, eine Erinnerung ist gekommen. Wenn der Körper oder irgendwie ein Sinneseindruck vom Körper gekommen ist, müssen wir sofort wissen. Zack, aha. Und dann löst sich, dann gibt's keine Kettenreaktion. Wir müssen die Kettenreaktion abschneiden. Wenn es uns nicht gelingt, dann müssen wir es mit Buddha, Buddha, Buddha abschneiden, solange, okay, so, jetzt, was ist los? Was ist denn eigentlich passiert? Und dann nicht sagen, ich bin müde oder bei mir wird's heiß, ne? Sondern sagen, da ist, ne? Da ist Hitze oder da ist Hass oder da ist Gier oder da ist Ärger oder da ist was auch wollen oder da ist dieses oder jenes, ne? Da ist Druck auf der Leitung, ne? Und dann schaut man sich den Druck auf der Leitung an, ne? Also man muss das doch gar nicht, ne? Du wirst, wenn du das mal probierst, dann wirst du, wenn du Druck auf der Leitung hast und hast das Gefühl, du musst aufstehen und jetzt aufs Klo gehen, und dann sagst du Buddha, 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 und dann vergisst du es und 1/2 Stunde später fragst du dich, war doch eigentlich gar kein Druck, ne? Das waren nur die Kilesas, haben den Druck, sich aus der Klammer von diesem Sati zu lösen. Das ist der Druck, den die erzeugen, und dann geht er halt bei vielen geht er nach unten oder bei manchen geht er nach oben und was auch immer, ne? Also Sati ist wirklich, ist die einzige Abkürzung, die der erhabene Buddha uns gegeben hat. Aber die meisten von uns können es nicht. Eingeschlossen mir. Ich kann das auch nicht. Ich habe keine lückenlose Sati, ne? Ansonsten wäre ich auch schon längst da oben. Habe ich nicht. Kann ich nicht. Ist mir nicht gegeben. Aber ich habe genug Sati, um die Dinge mitzubekommen, die tagtäglich passieren. Aber das ist halt eine Sati, die nicht nach 7 Tagen, sondern vielleicht nach 7 Jahren oder 70 Jahren zur Erleuchtung wird. Weiß ich nicht, muss ich noch ausprobieren. Das ist aber, das ist unwichtig. Wir brauchen diese Klarheit, diese Geistesgegenwart oder diese Klarheit des Geistes beim Untersuchen. Weil mit dem Denken, das haben wir, müssten wir jetzt langsam, diejenigen, die ein bisschen sich in der Philosophie auskennen, müssen ja klar sein, dass man mit dem Denken kommt man nicht zur Freiheit. Mit Denken kann man die Wahrheit kann man nicht erdenken. Wenn das gäbe, dann würde ich euch den Satz sagen, der zu dieser Wahrheit führt, na, dann braucht ihr das nur denken und dann brauchen wir uns doch nicht hier hinzusetzen und uns abzuquälen. Wunderbar, ne? Ein Lösungswort, ne? Zauberformel. Das müsst ihr denken und dann seid ihr frei. Wäre das nicht schön? Kein Dukkha, keine Schmerzen, keine Müdigkeit, keine Lässigkeit, nichts, alles dieses bräuchte man nicht. Aber das geht leider nicht. Das hat der erhabene Buddha schon gesehen und deswegen hat er gesagt, ihr müsst untersuchen. Ihr müsst Weisheit entwickeln und da habe ich In den Formen, ihr müsst untersuchen, was sind jetzt die 5 Kantas? Was sind die 5 Daseinsgruppen? Und da fängt er erstmal an mit dem Körper. Und mit dem Körper gehört, mit dem Körper und dem Gefühl. Und bei dem Gefühl gehört halt das körperliche Gefühl. Also das ist unsere Untersuchung. Das andere brauchen wir erst gar nicht mal zu untersuchen. Der Körper, das ist das Wichtigste. Da steckt nämlich alles drin. Da steckt die Sinnesgier drin. Da steckt die Sinnesbefriedigung drin, da steckt Gier und Hass drin. In den anderen Gruppen, da steckt hauptsächlich die Verblendung drin. Also in dem geistigen Gefühl, aber hauptsächlich steckt die Verblendung in 2 Gruppen. Und es ist Sanya Sankara. Das heißt Gedächtnis, Erinnerung, Assoziation und Gedanken. Puh, die gehen so schnell ineinander über. Das eine triggert das andere und pop. Und sofort haben wir eine Meinung, sofort haben wir eine Ansicht. Und das ist das, was verblendet ist. Verblenden im Sinne zusammenmixen. Das ist so schnell zusammengemixt worden, dass wir meinen, das ist was Festes. Und da liegt die Verblendung hinter. Aber solange wir den Körper, solange wir noch Gier und Hass haben, ja, können wir die Verblendung gar nicht sehen. Das ist ja das Problem, ne? Die Verblendung oder die Vermixung, die steht ja hinter Gier und Hass. Ne? Wenn wir jetzt unser Leben anschauen, das, was wir sehen, ist ganz klar Gier, Hass. Also unser Wollen, unser Anhaften, unsere Ablehnung. Die Verblendung ist wie die Armee, die hinter denen steht und die beiden praktisch wie eine Marionette dahin zieht und dahin zieht. Ne? Und wo immer wir hinschauen, sehen wir Gier oder Hass. Ne? Und die Verblendung, die hinter diesen 2 Gruppen steht, die sehen wir noch gar nicht richtig am Arbeiten. Manchmal kommt es ein bisschen hoch, ne? Aber das ist, im Grunde genommen können wir sie nicht klar erkennen. Das kann man nur dann erkennen, wenn Gier und Hass weg sind. Sind Gier und Hass weg sind, ja, dann ist nur noch das Einzige, die Verblendung da. Und wenn die Verblendung weg ist, ja, dann ist nur noch Avijja übrig. Und wenn Avijja weg ist, dann ist alles weg. Und wir sind wirklich frei. Wir sind erlöst, frei. Wir haben unseren Weg in die Freiheit gekämpft. Das ist der Weg, den der erhabene Buddha uns gezeigt hat. Und das können wir natürlich nur machen, dann, wenn wir diese Dinge untersuchen. Und wenn wir wirklich Sati haben, wenn wir wirklich diese Geistesklarheit haben, diese Geistesklarheit zu wissen, okay, Sinnesempfindung ist reingekommen. Also das war der Ohrsinn oder der Nasensinn oder der Augensinn oder der Tastsinn oder der Denksinn. Ne? Oder der Geschmackssinn. Das klar wissen. Und dann sofort sehen, wie die Kilesas aus diesem Sinn. Ne? Die Sinne sind nicht die Kilesas. Ne? Das muss man wissen. Die Gruppen sind nicht die Kilesas. Die Kilesas benutzen diese Gruppen genauso wie das Dhamma diese Gruppen benutzen kann. Das sind die fünf Spielbälle und diese Gelesers benutzen normalerweise die Gruppen und machen uns was vor. Aber sie machen nicht nur uns was vor, sie machen sich selber was vor. Sie verstehen die nicht. Und deswegen müssen wir praktisch da wie ein Lehrer rangehen und den Gelesers zeigen, das stimmt doch gar nicht so, wie du das mir sagst. Das, was du mir jetzt gerade erzählt hast, das ist doch eine Lüge. Weißt du das? Und wenn man das oft genug sagt, dann sehen sie das auch ein. Wenn man immer wieder zeigt, das, was du denkst, was schön ist, ist doch im Grunde genommen eigentlich hässlich. Schaust du doch mal genau an. Ne? Und das ist natürlich eine schwierige Arbeit, weil die Kleesers wollen das gar nicht wissen, dass das hässlich ist. Sie wollen einfach nur wissen, dass das gut schmeckt, ne? Und schmeckt, 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 ne? Das wollen sie wissen. Oder dass das schön zum Anzusehen ist. Und schön zum Anzusehen ist. Die wollen das nicht wissen, dass das hässlich ist. Die wollen nicht wissen, dass der Körper hässlich ist. Braucht ihr nur eure Haut wegnehmen und dann schaut euch nächstes Mal im Spiegel an. Und dann nimmt er eure Haut weg, ne? Und dann sagt er, ach, heute schaue ich aber schön aus. Ne? Sagt er das? Aber wenn er mit der Haut vom Spiegel geht, dann sagt er, heute schaue ich müde aus, heute schaue ich gut aus, heute schaue ich schön aus. Und dann kämmt man dann noch seine Haare, ne, und dann macht sie so zurecht, ne? Und dann sieht man sich so noch so frack, ja. Und dann zieht man die Haut mit dem all dem drum an, ne? Und was gibt's da noch? Was gibt's da noch? Da kommt einem das große Kotzen, ne? Und dann geht man abends zu seinem Mann heim und dann hat man Lust auf Sex, ne? Und dann zieht man ihm die Haut ab und dann geht man gleich. Oder man geht zu seiner Freundin, ne? Und macht genau dasselbe. Das ist ja wurscht, bei wem man das macht, ne? Da ist die Lust auf Sexualität vollkommen. Du willst keine blutigen Lippen ohne Haut küssen. Oder du willst niemanden umarmen, wo du das Fleisch und das Blut siehst. Und vor allem das Fett, das gelbe Zeugs, ne? Das da unter der Haut liegt, ne? Wir wollen das schon sehen. Und deswegen brauchen wir diese Illusion der Haut, ne? Würden wir uns zum Beispiel eine gläserne Haut anschaffen, aber wir haben ja Gott sei Dank eine opake Haut, dann wäre das auch nicht so schön, was wir da sehen würden, oder? Stellt euch doch mal euren Partner oder eure Freunde mit einer gläsernen Haut vor, ne? Und dann würde sich wahrscheinlich die Tatina fragen, umarme ich jetzt den oder nicht? Nächstes Mal, wenn du eine Thai-Frau umarmst, ne, dann überlegst du genau. Dann stell dir das mal vor und dann, oh nee, bitte lieber nicht. Ja, das ist die Reaktion, das ist die natürliche Reaktion auf die Wahrheit, ne? Aber so sehe ich immer doch wirklich aus, ne? Jeder Doktor weiß das doch, ne? Der hat doch so viele Leichen geöffnet, ne? Der weiß doch, was da drin ist. Und immer wieder fallen wir drauf rein. Immer wieder fallen wir auf diese Haut rein. Die das nämlich alles, das ist alles verborgen hält, ne? Das ist wie, wenn ihr zu Hause ein schönes, weiches Kissen habt, wo ihr euch gerne drauflegt, ne? Warm, schön, warm, weich, ne? Und irgendwann interessiert es euch mal, was da drin ist, ne? Dann macht er das auf und dann kommt ein Gestank raus, ne? Das ist dann alles mit Scheiße gefüllt, ne? Ihr macht das gar nicht mehr erst zu, ihr schmeißt das aus dem Fenster raus. Selbst wenn ihr das zumachen würdet, würde niemand von euch wieder den Kopf drauflegen, oder? Und das ist sich die Illusion rauben, sich zu enttäuschen, sich der Täuschung bewusst zu werden. Und dann hat man kein Interesse mehr am Körper. Das ist so, man sieht die Wahrheit, ne? Und dann hat man, dann ist der Körper weg, ne? Dann hat er kein Interesse mehr am Körper, ne? Aber so durch die Haut oder durch unsere Sinnesempfindung denkt mir immer wieder, wir kriegen was und das ist schön und das ist schön. Und deswegen müssen wir das mal untersuchen, ne? Ist es denn wirklich so schön? Das Essen, wenn es da auf der Zunge ist, na, dann ist es sehr angenehm, hat einen schönen Geschmack. In dem Moment, wo es in der Gurgel ist, wo ist der Geschmack? Ist doch wurscht, ob man, was wir gegessen haben. Und wenn es im Magen liegt, dann liegt es 36 Stunden. Ne? Und dann fängt es nämlich an, Sodbrennen. Ne? Und man weiß nicht, was das verursacht hat. Nur weil man nach der Zunge isst, ne? Nur weil man nach seinen Sinnesempfindungen isst. Ne? Nicht, weil man nach dem isst, was der Körper braucht. Ne? Wenn man nämlich nach dem geht, was der Körper braucht, ne? Dann können wir alles diese Dinge essen. Ne? Die Sinnesempfindungen, ne, und die Haut, ne, das ist das was uns, das ist der the great deceiver, also das ist derjenige, der uns, der große Täuscher. Der täuscht uns jedes Mal wieder. Kommt ein angenehmer Klang, sag mal, und kommt dann so eine herrische Stimme, dann, ne? Kriegt man Lob, wird mir kritisiert, ne? Immer vor allem hoch und runter. Hoch und runter. Deswegen müssen wir dieses Mal ganz genau analysieren. Was passiert denn da eigentlich? Und dann müssen wir natürlich lernen, dabei bleiben zu können und genau zu schauen, was passiert denn da eigentlich? Okay, da ist ein Gefühl reingekommen. Oder ein Sinnesbewusstsein reingekommen. Mit dem Sinnesbewusstsein kommt ja automatisch ein Gefühl. Ne? Ein angenehmes Gefühl oder unangenehmes Gefühl. Und dann wird die Erinnerung hochgeholt, das hat man jetzt schon 10.000 Mal und das haben wir 10.000 Mal nicht gemacht, also mögen wir das überhaupt nicht. Ne? Wurscht. Und damit ist unser Leben schon gegessen. Ne? Dann reagieren wir da drauf. Und wenn wir da bei dem Sinneseindruck stehen bleiben und sagen, so, okay, also, das ist schon so. Und dann passiert auch nichts mehr. Dann kommt keine Reaktion des Geistes darauf und dann sind wir weder down noch up. Es ist einfach ein Ton reingekommen. Ne? Und den Körper dann wieder untersuchen. Auch die Haut. Ne? Bei den Sinnesempfindungen ist das auch ganz wichtig. Beim Essen, beim Hören. Ne? Was da reinkommt, ist krass. Ne? Als wir jung waren, ne, unsere Eltern, die haben alle klassische Musik geliebt. Ne? Und wenn die dann unseren Pop gehört haben, den wir ein bisschen lauter aufgedreht haben, was für ein Krach, ne? Und wir haben den geliebt, ne? Und die Generation, die jetzt da ist, wenn wir das hören, das ist ein absolutes fürchterliches, ne? Fürchterlicher Krach. Aber die lieben das, ne? Und wir haben das geliebt und unsere Eltern haben das geliebt, ne? Also, es ist immer Krach, der reinkommt, ne? Es kommt nur drauf an, wie wir das klassifizieren, ne? Und wenn wir Krach sagen, oder wenn wir sagen, das wollen wir nicht hören, dann ist es sofort, dann sind wir unten, dann werden wir ganz nervös. Ne? Das müssen wir abschalten. Anstatt, dass wir das mal analysieren, was ist das dann? Und dann auch mal das analysieren, was wir mögen. Ne? Und dann merken wir auch, ne? So ein Recht hatten unsere Eltern ja gar nicht. Ne? Das ist doch Krach. Ne? Aber das ist ja nicht nur so, dass wir das einfach nur hören, sondern es löst ja eine ganze Welle von Erinnerungen aus. Gerade bei Musik, ne? Da kommt die ganze Jugend plötzlich rauf, ne? Und die ganzen schönen Momente. Oder auch teilweise die ganzen unschönen Momente, ne? Das löst es ja alles aus, ne? Oder bei Filmen, oder was auch immer wir konfrontiert werden. Da kommt ein ganzer Kladderadatsch von Erinnerungen hoch, ne? die uns immer wieder in die falsche Richtung führen. Ne? Und deswegen müssen wir Geistesgegenwart, müssen wir da einfach klar Halt machen. So, was ist da jetzt los? Ne? Einfach mal die ganzen Dinge, die ganze Welt, in der wir leben, vereinfachen. Ne? Sagen, wenn Sinneseindruck gekommen ist, Sinneseindruck ist gekommen. Wenn Geschmack gekommen ist, da ist ein Geschmack gekommen. Nicht wir schmecken. Ne? Da ist ein Geschmack gekommen. Wenn ein Ton gekommen ist, da ist ein Geräusch gekommen. Ne? Wenn was in die Augen gekommen ist, da ist Farbe und Form. Ne? Und dann mal dabei stehen bleiben. Oder was in den Geist gekommen ist, oder einfach nur sagen, Körper. Ne? Das umfasst die ganzen Körpersinne. Ne? Körper. Oder Gefühl. Ne? Das ist ein Gefühl. Gefühl, unangenehmes Gefühl, angenehmes Gefühl oder neutrales Gefühl. Es kann ein körperliches Gefühl sein oder geistiges Gefühl. Aber mehr brauchen wir nicht unterscheiden. Wir wollen mal einfach mal schauen, diese Welt, in der wir leben, ganz einfach zu machen. Wirklich ganz simpel zu machen. Wirklich auf die Basis zu bringen. Auf die Basis, Englisch heißt Basic Block, auf Basic Building Blocks, auf die Bausteine, ne, des Universums. Und diese Bausteine unseres Universums sind die fünf Gruppen oder Daseinsgruppen oder die fünf Kantas. Das ist der Körper, das ist Gefühl, das ist Erinnerung und damit Assoziationen, das ist Gedanken, aber das sind nur Blipgedanken, ne? Das sind keine langen Gedanken, das sind keine Gedankenketten, ne? Die sind zusammen mit Sanya vermischt, also zusammen mit der Erinnerung vermischt. Und dann Bewusstsein. Ja. Und die erste Gruppe, die wir also wirklich in- und auswendig untersuchen müssen, ist der Körper. Weil wenn wir den Körper so weit untersucht haben, dass wir sehen, ne, das ist einfach ein Kissen, wo wir angenommen haben, das ist schön und weich. Wenn wir auf unseren Bauch klopfen, dann denken wir auch, ah, das ist schön und weich. Und dann macht er mal auf und dann riecht man mal den Gestank von der verkehrenden Nahrung da drin und dann machen wir gleich wieder zu. Das wollen wir nämlich gar nicht wissen, ne, was da alles drin brodelt. Wenn wir uns übergeben, dann merkt man doch das auch nicht, was da drin ist, oder? Obwohl das noch richtige Nahrung ist. Im Grunde genommen könnte man die gleich wieder reinstopfen und essen. Ja. Ja. Ist doch Nahrung. Das ist doch noch nicht, es ist doch nicht verwertet. Das ist doch noch nicht im Darm drin, ne? Hat noch sehr viel Energie und so weiter, ne? Ja, im Geiste habe ich das alles schon gemacht, ne? Im Geist habe ich es auch schon gemacht. Ich habe auch die Spucke ausgespuckt und dann wieder abgeleckt. Und das ist, macht das nur, das kommt gerade aus dem Mund raus. Ne? Das, oder das Essen ausgespuckt. Ne? Und dann ziehst du es, ne? Und dann riechst du es und es stinkt schon. Du hast es nur im Mund gehabt. Ne? Alleine der Speichel macht das Essen schon derart unappetitlich. Dann brauchst du noch einmal kauen oder zweimal kauen und dann spuckst du es in die Hand und dann willst du es noch essen?
Nein,
ja. Ja, dann schau's, ne? Ja, aber es gibt ja auch Leute, die lecken den Speichel des Partners aus, ne? Aber beim Speichel anderer, da haben sie extreme Probleme, ne? Mach das mal und schau es dir an, ne? Oder wenn du mal kotzt, dann schau es dir an, ne? Und dann geh mal mit deiner Nase rein. Oder schau dir das mal an, ne? Dann tu mal die Nase an, dann tu mal die Scheiße an deinen Mund oder an deine Nase, ne? Die aus deinem eigenen Körper rauskommt. Ich sage ja nicht, du sollst die Scheiße von anderen fressen, ne? Oder den Urin. Habe ich alles schon gemacht, ne? Ja. Komm doch aus deinem eigenen Körper raus, ne? Das kann doch gar nicht schlecht sein. Vorher hast du es reingestopft und gewollt und jetzt weißt du es nicht mehr, ne? Und da kriegst du mit, ne? Das ist alles eine Illusion. Wir machen uns da was vor. Was ist denn das? Diese 50 Kilo oder 70 Kilo, die ihr jetzt nach zwei Brücken mit rumschleppt. Ha? Jeden Tag schleppt ihr diese 50 Kilo Fleisch mit. Oder 70 Kilo. Warum? Was ist denn so schön dran? Du gehst doch auch nicht einen Berg hoch und tust in deinen Rucksack 50 Kilogramm Steine. Machst du das? Weil es so schön ist, so schwer zu schleppen ist, um dich zu trainieren. Schau dir den Körper an, ne? Was bringt er denn uns? Wirklich, was bringt er uns? Ne? Außer Sorgen, Nöte, dass wir uns ständig um ihn kümmern müssen? Dass wir erstmal 15 Jahre lang trainieren müssen? Bevor er überhaupt zu was Nutze ist? Als erstes musst du doch verdauen lernen. Ne? Dann musstest du laufen lernen. Du musstest du sprechen lernen. Und du musstest du denken lernen. 15 Jahre. Bevor du ihn richtig gebrauchen kannst. Jetzt bist du gerade noch jung, ne? Und in 30 Jahren, dann fällt das aus, dann fällt das aus, dann fällt das aus, dann fällt das aus, dann fällt die Erinnerung aus und so weiter. Und dann hast du schon Probleme, ne? Und dann musst du wieder im nächsten Leben einen neuen Körper suchen und den wieder 15 Jahre programmieren. Nun, was ist das für ein Spaß? Wo ist da der Spaß? Und wenn wir unsere Augen schließen, dann sehen wir doch alles, ne? Brauchen wir keinen Körper dazu. Wir können auch ohne Körper denken. Und wir können uns ohne Körper auch erinnern. Sogar noch an viel mehr, als wenn wir diesen Körper haben. Weil das Gehirn ist ja von uns programmiert worden. Und woher kommen die Informationen, wenn nicht aus unserem Chitta? Ha? Und es ist ja nur ein ganz winziger Teil unserer Erinnerung. Die ganzen anderen früheren Leben, die Millionen von Leben, die wir gelebt haben, die sind ja gar nicht drin. Es ist ja nur von diesem einen Leben, das wir jetzt gerade haben. Die wichtigsten Informationen drin. Interessant, ne? Und dann müssen wir irgendwann abgeben und dann haben wir Angst, ne? Das zerfällt einfach, ne? Oder morgen stehst du auf der Straße und ein Fahrrad überfährt dich. Ne? Das ist ja noch angenehm. Aber wenn es ein Lastwagen ist, dann ist es nicht so unangenehm. Siehst du auf dich zukommen und denkst, oh Scheiße, jetzt ist mein Leben vorbei. Und dann war es vorbei. Und du musst einen neuen Körper trainieren. Und wie oft willst du das machen? Und jedes Mal hast du Angst, wenn du abgeben musst. Ne? Dann kommt er langsam auf den Tod und dann sofort kommt die Angst hoch. Und deswegen schauen wir uns mal den Körper an. Was ist das da? Was ist so Schönes an dem Körper? Ne? Was ist das? Ne? Würde das in unserer Welt, könnte man das verkaufen? Die Produkte, die unser Körper produziert? Kann sie die verkaufen in Flaschen? Überleg dir mal. Alles, was an den Körper kommt, ne, ist schön, angenehm, riecht gut. Und alles, was aus dem Körper rauskommt, ist Scheiße, Urin und stinkt. Das ist eine Fabrik, die alles Schöne in was Hässliches verwandelt. Glaubst du, dass die ökonomischen Erfolg ist? Wenn wir das machen, gibt uns unsere schönen Sachen, ne, und wir verwandeln die in ein Stück Scheiße? Ich glaube, das würde niemand diese Produkte kaufen. Aber wir kaufen sie. Wir kaufen es jetzt, ne? Wir nehmen das in Kauf. Wir müssen uns, das meiste unseres ganzen Lebens ist die Sorge um den Körper. Ne? Den Körper warm zu halten, den Körper zu ernähren, den Körper schlafen zu legen und ihm Medizin zu geben, wenn er krank ist. Und dafür arbeiten wir 8 Stunden am Tag. 5 Tage in der Woche. Ne? Nur für diese Bedürfnisse. Und zum Schluss müssen wir die ganze Investition, ne? War eine Fehlinvestition, wir müssen nämlich wieder abgeben. Da zerfällt unter unseren eigenen Augen, wir können ihn gar nicht mehr halten. Ne? Die ganze Investition zerrinnt unter unseren eigenen Augen. Was haben wir gehabt? Nichts gewesen außer Späßen. Ne? Und der Satz mit X war wohl nichts. Oh, ja, wenn man so drüber nachdenkt, ne? Das ist mal was anderes. Ne? Und deswegen rät uns der erhabene Buddha mal, den Körper zu untersuchen. Ne? Nicht nur die Sinne zu untersuchen und die Sinne bei Sinnen bleiben zu lassen, sondern auch mal, was ist denn da in dem Körper drin? Was ist da so schön? Zieht euch die Haut ab und dann seht ihr sofort, dass da nichts Schönes ist. Ne? Also wenn ich die Augen schließe und Samadhi bin, dann habe ich viel schönere Erlebnisse, als wenn ich hier die Augen aufmache. Ne? Also was bringt er uns? Wir haften eine Illusion an, dass das etwas Schönes ist und diese Illusion müssen wir zerstören. Und deswegen müssen wir den Körper untersuchen. Und den Körper wieder untersuchen und wieder untersuchen, solange bis wir verstanden haben, das ist einfach ein schönes, warmes Kissen mit voller Scheiße. Ne? Und du legst auch nicht mehr deinen Kopf drauf, da wette ich mit dir. Wenn du weißt, dass in deinem Kissen Scheiße drin ist, legst du deinen Kopf nicht mehr drauf. Das ist einfach, ne, da ist eine innere Abscheu da. Wenn du in dem Moment, wo du weißt, dass dein Körper voller Scheiße ist, ne, dann hast du kein Interesse mehr. Aber noch glaubst du es ja nicht, ne? Weil du es nicht mit deinen eigenen Augen siehst, ne? In dem Moment, wo du nochmal, wenn du mit deiner Achtsamkeit da reingehst in den Magen und dann den Magen mal anschaust, wenn du das anschaust, was da drin ist, dann kommt sofort der ganze Gestank auch noch mit. Weil das Chitta weiß, was da drin ist und wie sich das anfühlt und wie das riecht, ne? Da brauchen wir nicht die äußere Nase, ne? Das zeigt uns genau, was da drin ist in dem Magen, ne? Und wie das stinkt und wie das brodelt, ne? Das ist die reinste Chemiefabrik, ne? Toll, oder? Und das müssen wir untersuchen und untersuchen, solange bis der Körper kein Thema mehr ist. Solange bis wir wirklich des Körpers überdrüssig sind, aber nicht in einer negativen Form, sondern einfach die Illusion, dass der Körper was Schönes ist oder uns was Schönes bringt. Ne? Weil das, was er uns bringt, das sind ja nur ganz kurze Momente. Ne? Und gehen wir in Samadhi rein, dann haben wir viel längere. Dann sitzen wir stundenlang in einer irrsinnigen Freude drin. Ne? Oder in einem Frieden drin. Es ist unvergleichlich, ne? Und das hat nichts mit dem Körper zu tun. Den Frieden, den wir finden können in unserem Chitta, ne? Den kann uns der Körper gar nicht bringen. Diese Zufriedenheit, dieses Glück oder diese Glückseligkeit, das kann uns der Körper gar nicht doch bringen, ne? Weil jede dieser Körperempfindung ist im Grunde genommen etwas sehr Grobes, eine sehr grobe Empfindung. Und das, wenn wir in Samadhi gehen, deswegen ist das hilfreich und deswegen rate ich das jedem an, ne? Das Samadhi so weit zu trainieren, dass man in diese angrenzende Sammlung kommt, ne? In das Upachara Samadhi. Da, wo nämlich diese Freude, dieser Frieden entsteht, ne? Dass man mal weiß, ne? Der Körper ist im Grunde genommen was Grobes, was Vernachlässigbares an Freude, die er uns bringt. Aber solange die Menschen das natürlich nicht kennen, und das sagt auch der erhabene Buddha, wenn die Menschen das nicht kennen würden, ja, niemand würde den Weg gehen, ne? Ist doch ganz klar, ne? Dann sind die Freuden, die unser Körper bringt, ne, natürlich viel, viel größer, ne, wenn wir was anderes nicht kennen. Ne. Wenn wir in Äthiopien aufgewachsen sind und nur Hunger kennen und nicht wissen, dass es andere Länder gibt, wo wir satt werden, ne, würden wir auch nicht rausgehen. Na, aber wenn man dann irgendwo ein Land, wenn uns irgendwo jemand, ein Lehrer sagt, ne, also geht mal da rechts und links oder geradeaus oder nach Norden oder nach Süden, da findet ihr eine Oase mit wunderbaren Dingen, ne? Und wir glauben ihm und dann gehen wir lang und dann finden wir sie wirklich. Ja, würdest du wieder zurück nach Äthiopien gehen? Bestimmt nicht. Aber wir müssen aus diesem Samadhi, aus dieser Sammlung wieder zurück, weil einfach die Kilesas haben noch die Macht über uns. Und deswegen werden wir wieder zurückgeschmissen in den Körper, ne? Und deswegen, aus diesem Grund, können wir ja vergleichen. Und dann stellt sich dann einfach wirklich eine Kosten-Nutzen-Rechnung auf. Was bringt uns der Körper, was wir nicht schon alles ohne Körper auch erleben können? Und dann viel reiner und viel schöner. Und ohne irgendwelche Bemühungen, ohne diese 50 Kilo bis 100 Kilo da irgendwo hinzuschleppen. Ja? Aber so haben wir unser Leben eigentlich noch nie gedacht, oder das hat uns noch niemand gesagt, dass wir das so auch sehen könnten. Ne? Und deswegen kommen wir ja von alleine nicht drauf, weil jeder liebt diesen Körper abgöttisch. Ne? Schaut euch doch nur die Bilder an, schaut euch nur die Werbung an. Es geht doch nur um diesen Körper. Es geht doch um nichts anderes. Wie man den Körper verschönert, wie man den Körper jünger hält, wie man den Körper verlängert und so weiter und so fort. Ne? Darum geht's auch in unserem Leben. Wie man den am besten haust, wie man den am besten kleidet, wie man den am besten schlafen legt, alles geht um diesen Körper. Unser ganzes Leben dreht sich nur um diesen Körper. Und wir arbeiten für unseren Körper. Und wann haben wir schon mal Vergnügen? Wenn wir vielleicht in der Rente sind und unser Leben genießen können, dann haben wir Vergnügen. Ja, aber wie viele Leute erleben die Rente? Die meisten sterben im ersten Jahr der Rente, weil sie es vor Langeweile nicht mehr aushalten, weil sie sich nicht selber beschäftigen können. Ja? Weil sie ihr ganzes Leben der Arbeit gewidmet haben und dann plötzlich hört die Arbeit auf und dann wissen sie nichts mehr mit sich anzufangen. Deswegen Körperuntersuchung ist das A und O. Und dann untersucht man von oben nach unten, von außen nach innen, von innen nach außen, ne? Solange bis wir es verstehen. Solange bis wir verstehen, dass wir eine Illusion auflegen. Und ihr werdet dann merken, in dem Moment, wo ihr den Körper untersucht, ne, dann kommt sehr viel Hass hoch. Die Gläsers wollen das nämlich gar nicht sehen. Die wollen das gar nicht wissen. Sie wollen gar nicht wissen, dass der Körper scheußlich ist. Die wollen an ihrer, wir wollen an unserer Illusion hängen. Ne? Dass das was Schönes ist, was Begehrenswertes ist. Und deswegen, in dem Moment, wo man die Untersuchung anfängt, kommt Hass hoch. Kommt sehr viel Ärger hoch, sehr viel unangenehme Gefühle. Und dann müssen wir mit diesen unangenehmen Gefühlen umgehen können. Oder wir lernen umzugehen. Wenn wir das nicht schon durch Schmerz gelernt haben, mit unangenehmen Gefühlen umzugehen zu können, dann müssen wir das spätestens bei dieser Körperuntersuchung lernen. Aber um klar zu werden, um diesen Körper auch richtig untersuchen zu können, habe ich euch ja so eine Anfangsmeditation gezeigt, ne? Wie man mit seinem Körper mal Kontakt aufnimmt. Wann kriegt denn ihr euren Körper überhaupt mit? Dann, wenn er wehtut, oder? Oder dann, wenn er hungrig ist, oder dann, wenn er müde ist. Und die restlichen 20 Stunden kriegt er gar nichts vom Körper mit, ne? Wir nehmen einfach an, dass er da ist, oder? Wird schon da sein, ne? Interessant, ne? Wir sind gar nicht in unserem Körper. Wir benutzen den, das ist unser Roboter, der uns von A nach B führt, ne? Nichts anderes. Und nur Sinne, nur, es geht nur immer wieder um die Sinne, ne? Dann führt er ins Kino oder dann führt er ins Shopping Area, ne? Wie heißt das? Shopping Mall? Einkaufszentrum, ne? Das ist was Hübsches, da gibt es so viele schöne Sachen, ne? Die man sich alle anschauen kann und dann will man das haben und will man jenes haben und dann denkt man, man hat Freude, ne? Und dann zu Hause tut man es hin und dann zwei Tage später ärgert man sich drüber, weil es ein Staubfänger ist, ne? Lauter solche Sachen, das mal den Dingen mal auf den Grund zu gehen, das ist Untersuchung, das ist, was Weisheit fördert, ne? Dem Körper mal auf den Grund zu gehen, was ist das eigentlich für ein Gebilde, ne? Und da ist der große Schock, kommt, wenn wir ihm wirklich mal die Haut ausziehen. Und wo ist der Unterschied zwischen Männlein und Weiblein? Wo ist der Unterschied zwischen Jung und Alt? Ne? Wo ist denn? Die Haut ist weg. Und die Identifikation ist weg, ne? Und schauen alle Brüder gleich aus. Nicht nur die Zwillingsbrüder, sondern alle, ne? Und da gleicht mir der Jürgen wie aufs Ei, ne? Ja. Genau dasselbe Mist darunter. Und ob das ein junger Mann ist oder ein alter Mann ist, das siehst du da gar nicht mehr. Weil die Haut nämlich weg ist, ne? Und die Haut ist ja der Alterungsprozess, den wir sehen, ne? Und die Haare auf dem Kopf, ne? Das zeigt uns ja, wenn die Haare ausgegangen ist, wird man älter, oder wenn die Haare weiß werden, dann wird man älter und so weiter. Und wenn die Kopfhaut weg ist, ne, dann sieht man doch gar nichts mehr, ne? Und wenn die ganze Körperhaut weg ist, dann sieht man auch kein Altern, ne? Das ist im Grunde genommen eine Masse von Fleisch, ne? Geht ihr nächstes Mal zum Metzger, dann schaut euch diese Masse von Fleisch an, ne? Seht ihr sie doch. Leblos. Und das, was es zum Leben bringt, ist das Chitta, ne? Und das sind die Kilesas, ne? Die gehen dann nach, ne? Und dann kommt was, oder Schmerzen, oder ein schönes Gefühl, oder ein unangenehmes Gefühl. So. Immer wieder untersuchen, ne? Und der Hass, der hochkommt, oder der Ärger, der hochkommt, das ist praktisch für uns ein Zeiger, dass wir die Untersuchung richtig machen. Wenn wir nämlich nur damit spielen, dann kommen keine Gefühle hoch. Ne? Aber wenn wir richtiger, je näher wir an die Wahrheit kommen, umso unangenehmere Gefühle kommen hoch. Und manche übergeben sich dann tatsächlich, ne? Das können sie nicht sehen, das wollen sie nicht sehen. Genauso wie ein Doktor, wenn er zum ersten Mal eine Leiche aufschneidet, wusch, ne? Fällt in Ohnmacht oder übergibt sich, ne? 99%, ne? Bei der ersten Leichenzerziehung. Aber weil sie denn sehen, was da drin ist. Wir sehen das ja nicht. Und deswegen denken wir, das ist doch alles so schön wie die Haut, die wir da oben haben, ne? Drumherum. Nur die Körperuntersuchung führt zum Ende von Gier und Hass. Ne? Das war ja der Grund, ne, warum ich auch aus Europa weggegangen bin. Weil ich wissen wollte, wie man Gier und Hass überkommt. Und in Europa haben sie mir immer gesagt, man muss loslassen, loslassen, loslassen. Da habe ich gesagt, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Ich kann doch nicht meine Gier und Hass loslassen. Doch, das kann man. Dann kam ich zu meinem ehrwürdigen Lehrmeister Thanata Mahabohr. Und dann hat er gleich gesagt, du kannst zwar einer Ameise, die da an der Decke ist, sagen, sie muss loslassen, wenn sie auf die Erde will, na, aber das Einzige, was sie kennt, ist ein Schritt vor den anderen. So. Loslassen geht in der Praxis nicht. Du kannst nicht loslassen. Das wäre so schön, ne? Ich sehe das Ich als Dukkha an und dann lasse ich los, husch, und dann weg ist es, ne? Wunderbar. Brauchen wir uns gar nicht lange in der Meditation zu bemühen. Ja. Oder wir sehen das Dukkha und lassen es los, ne? Ja, wieso tue ich mir das eigentlich an? Ich bin das ja, der das mir antut. Und dann lasse ich es los, ja, und dann ist weg, oder? Oder die Schmerzen. Lass sie doch einfach los. Aber jeder in Europa erzählt er, das musst du einfach nur loslassen. Ne? Ne? Was ist gemerkt, es geht so einfach. Ich habe Schmerzen, ich lasse sie los, weg sind sie. Ne? Geht nicht. Wir müssen Mittel und Wege finden, wie wir an die Wurzeln von Gier und Hass kommen. Ne? Und das hat er dann auch gleich gesagt. Körperuntersuchung, 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 Körperuntersuchung. Ja, und dann geht es ans Eingemachte. Und was gewinnen wir davon? Wir gewinnen davon den Eintritt in den Strom. Wir gewinnen davon, einmal Wiederkehrer zu werden. Und wir gewinnen dann bei der endgültigen Untersuchung, nicht Wiederkehrer zu werden. Anagami. Das alleine durch die Körperuntersuchung haben wir 5 Fesseln. Haben wir 5 Fesseln. Abschneiden. Oder 2 Fesseln abschneiden. Die erste Fessel ist Zweifel. Zweifel, dass es Himmel und Hölle gibt. Zweifel, dass es Karma gibt. Dass es also gute Resultate gibt oder schlechte Resultate, basierend auf unseren Aktionen. Die zweite Fessel ist, die Tugendregeln nicht einzuhalten. Und dann wieder einzuhalten. Und heute sagen, oh, heute möchte ich das, aber einmal ist keinmal, ne? Also heute kann ich das machen. Ne? Und morgen denke ich mir, ah, das war scheiße, ne? Halte ich sie wieder ein. Und dann am nächsten Tag halte ich sie wieder nicht ein. Und dann halte ich sie wieder ein und dann halte ich sie wieder nicht ein. Das ist die zweite Fessel. Ne? Dieses ständige Einhalten und sich daran vergehen und wieder einhalten und sich daran vergehen. Das ist die zweite Fessel. Und die dritte Fessel hängt schon mit dem Körper zusammen. Dass der Körper und das Chitta ein und dasselbe Ding sind. Ne? Dass das Chitta der Körper ist, ne? Weil wenn das Chitta schläft, ne, dann macht der Körper nichts. Ist das Chitta aktiv, dann macht der Körper was. Das Chitta ist nichts anderes als der Programmierer dieses biologischen Roboters, ne? Schläft der Programmierer, ne, oder schläft er am Computer ein, dann macht der Computer auch nichts mehr. Außer seinen Funktionen, die er gerade hat, ne? Aber er ruft keine neuen Programme auf. Das ist die dritte Fessel. Und die vierte Fessel und fünfte Fessel ist Gier und Hass. Ne? Und das ist alles, die dritte, vierte und fünfte Fessel ist Körperuntersuchung, Körperuntersuchung, Körperuntersuchung. Zu sehen, zu verstehen, was ist dieser Körper. Erstens, vergänglich ist. Zweitens, dass er uns nicht gehört. Das bin ich nicht, das gehört mir, das ist nicht mein Set. Und dass er voll von Dukkha ist. Ne? Weil wir haften an ihm an, wir kümmern uns an. Und ständig müssen wir uns um ihn kümmern. Ne? Oder die 4 Elemente ihm zu sehen. Ne? Das Feuerelement, das Wasserelement, das Erdelement und das Luftelement. Der ist nämlich nur aus diesem gemacht. Und das Essen, die Nahrung, die wir tagtäglich zu uns nehmen, egal was wir essen, ob wir jetzt ein Chinesisch essen, Deutsch essen oder Thai essen, ist alles nur Erdelement, Wasserelement, Luftelement, Feuerelement. Nichts anderes. Nur in verschiedensten Arten von Kombinationen. Ne? Aber Kombinationen kann man schon. Wir sind ja in Europa so gebildet, dass wir die Power oder die Macht von Kombination kennen. Ne? Wir brauchen ja nur unseren Fernseher anzuschauen. Der lebt nur von drei Kombinationen, Rot, Grün und Blau. Und was sehen wir alles auf ihm? Und dann noch der Ton kommt mit dazu, also vier Kombinationen. Alles können wir da drauf sehen. Die ganze Welt können wir damit sehen. Unser Computer, der lebt aufgrund von zwei Kombinationen. Null und Eins. Was kann man mit dem alles schon machen? Ne? Ja, und jetzt überleg dir mal bei fünf Kombinationen, wie die Gruppe des Körpers, Gefühl, Gedächtnis, Erinnerung, Denken und Bewusstsein, was man da alles machen könnte, das ganze Universum. Ne? Und deswegen müssen wir das durch die Analyse wieder zurück das ist Basic Building Blocks, auf die Grundbausteine zurückführen. Ne? Und diese Grundbausteine sind immer wieder die fünf Gruppen. Daseinsgruppen oder Anhaftungsgruppen oder fünf Kandas, wie auch immer ihr das nennen wollt. Und die müssen wir untersuchen. Und die erste Gruppe, die wir untersuchen müssen, ist der Körper. Die zweite Gruppe, die wir untersuchen müssen, ist der Körper. Und das müssen wir 100-mal, 1000-mal, 1.000.000-mal machen, so lange, bis wir verstanden haben, was der Körper ist. Und dann, wenn wir den wirklich verstanden haben, sind wir frei von Gier und Hass. Ne? Weil Gier und Hass wurzelt in diesem Körper. Sie ist gerade da verstrickt drin. Aber die Stufen von Stromeintritt und von einmal Wiederkehrer und Anagami, die sind auf dem Weg der Körperuntersuchung. Fangen wir an, bis hin zum Ende. Wenn wir anfangen, dann kommt dann der Stromeintritt und wenn wir enden, kommt der Nicht-Wiederkehrer. Und das ist der Weg raus. Ne? Man kehrt nicht mehr wieder. Man wird keinen Körper haben. Egal, ob das ein feinmaterieller Körper ist oder ob das dieser menschliche Körper ist oder Tierkörper ist oder ein Höllenkörper ist oder was auch immer. Ne? Keinen Körper mehr. Ja. Und wo ist dann das Dukkha? Braucht ihr nur in Samadhi zu gehen? Wo ist denn das Dukkha da? Wenn man im Samadhi ist und keinen Körper mehr hat, wo ist der Dukkha? Da ist auch kein Dukkha mehr. Aber wenn ihr das Dukkha liebt, ne, ich kann das, ist ja eure Sache, ist doch euer Leben. Ihr müsst doch für euer Leben Verantwortung übertragen. Ja? Ich habe das bei mir gesehen, ich habe gesagt, das will ich nicht mehr. Das mag ich nicht mehr. Das ist mir jetzt zu viel. Jetzt reicht's mal. Und dann haben wir den Schluss gefasst. Ne? Da muss er raus. Und genau diese, alleine die ersten drei Fesseln. Und für die Körperuntersuchung, um in den Strom einzutreten, braucht man relativ wenig der Körperuntersuchung. Da müssen wir nur wirklich verstehen, dass der Körper und das Chitta zwei verschiedene Paar Stiefel sind. Dass der Körper nicht das Chitta ist. Dass das Chitta was ganz was anderes ist als der Körper. Alleine dieses Verständnis oder diese Einsicht reicht, ne? Mit den anderen zwei Fesseln, den Tugendregeln und dem Zweifel. Ne? Der Fessel des Zweifels. Dass es Nibbana gibt, ne, ist auch ein Zweifel. Ne? Gibt es ein Nibbana? Oder können wir Nibbana noch in diesem Leben erreichen? Ist auch ein Zweifel. Und dann hängst du natürlich an der Fessel fest. Ne? Nein, Nibbana kann nicht mehr verwirklicht werden, dann kannst du es natürlich auch nicht verwirklichen. Oder ich kann Nibbana nicht verwirklichen, dann kannst du es auch nicht verwirklichen. Auch Zweifel. Ich bin unglücklich geboren, dann kann ich es auch nicht verwirklichen. Ne? Auch Zweifel. Oder wie die Thais so sagen, ich habe nicht genug Paramis, ich habe nicht genug Verdienste für dieses Leben. Ne? Das ist auch Zweifel. Ne? Alles gehört zu dieser Fessel Zweifel. Die zweite der Fesseln ist einfach das, die Tugendregel einzuhalten nicht. Lassen wir uns von heutzutage an einhalten, ohne Wenn und Aber. Ne? Dann ist die Fessel weg. Ne? Brauchen wir uns gar nicht mehr drum zu kümmern. Wir halten von jetzt an die Tugendregeln ein, ohne Wenn und Aber. Und Zweifel haben wir auch nicht mehr. Und dann untersuchen wir das. Und dann suchen wir den Körper ein bisschen und schauen und sehen wirklich, dass der Körper überhaupt nichts mit dem Chitta zu tun hat. Ne? Dass der Chitta derjenige ist, der weiß, und der Körper ist derjenige, da wo was passiert. Das ist das Objekt, ne? Das ist das Chitta beobachtet. Das Chitta kann nicht sich selber beobachten. Ne? Der Körper weiß nicht, dass er Körper ist. Ne? Der Kopf weiß nicht, dass er Kopf ist. Das Gehirn weiß nicht, dass es ein Gehirn ist. Das Blut weiß auch nicht, dass es Blut ist. Wer weiß das? Das ist nicht das Gehirn, das weiß, dass es Blut Blut ist. Oder? Operierst du es raus, das Gehirn? Ne? Dann weiß das Chitta immer noch, dass es Blut Blut ist. Der Arm weiß auch nicht, dass er arm ist. Ne? Und wenn man jetzt die ganzen Körperteile vor sich hinlegt, na, wo ist denn der Körper da? Da ist ein Arm, da ist eine Hand, ne? Oder da ist ein Finger, oder da ist ein Zeh. Aber was von diesen Teilen ist der Körper? Ha? Wo ist der Körper da? Und wer weiß, dass das der Körperteile sind? Ha? Das kann doch nicht dasselbe sein. Die Körperteile liegen doch da draußen, ne? Und wer weiß jetzt da, ne? Und du schmeißt ein Körperteil nach dem anderen hin, ne? Und dann fragst du, welches dieser Körperteile ist der Körper? Und wenn du die falsch zusammenbaust, kriegst du zwar auch einen Körper hin, aber der funktioniert nicht. Also den musst du schon richtig zusammenbauen, ne? Das ist auch wie beim Wagen, ne? Wenn du die Räder oben auf die Achse tust, dann funktioniert, dann läuft er auch nicht, ne? Nur in einer gewissen Form und Weise zusammengebaut ergeben diese Körperteile den Körper. Tu doch mal die Arme an deine Ohren und das Gehirn in den Arsch. Das tut mir leid, das ist ein bayerischer Ausdruck. Ja. Ja. Ja, nur auf die richtige Art und Weise zusammengebaut funktioniert das als Körper. Ne? Aber insofern ist es eine Illusion. Ne? Was ist Körper? Ne? Aber wir hängen an dieser Illusion. Und in dem Moment, wo wir versuchen, dieser Illusion auf die Spur zu kommen, dann davor werden die Kilesas dazwischen, die das nicht sehen wollen. Weil wer in Deutschland oder wer von uns will denn schon enttäuscht werden? Ne? Wer von uns will dieser Täuschung, der wir unterliegen, beraubt werden? Enttäuschen ist doch was Negatives. Ne? Also wollen wir doch gar nicht enttäuscht werden. Ne? Und wenn uns jemand versucht zu enttäuschen, dann sind wir aber böse. Und genau dasselbe passiert, wenn wir den Körper untersuchen. Dann werden wir böse. Ne? Dann werden die Kilesas böse. Die wollen nämlich nicht enttäuscht werden. Die wollen dieser Täuschung unterliegen. Die haben sich so an diese Täuschung gewöhnt, ne? Und deswegen ist die Körperuntersuchung so schwierig. Das ist wirklich schwierig. Da kommen so viele unangenehme Gefühle hoch. So viel ätzende Gefühle. So viel Hass kommt hoch, ne? Und da müssen wir dann einfach damit lernen, umzugehen. Aber das ist der Weg raus. Alleine die Körperuntersuchung, ne, führt uns bis hin zur Stufe des Anagamis, wo wir nie wiederkommen. Und wenn wir es nicht schaffen bis zur Nibbana, dann sind wir halt noch in den 5 höchsten Himmeln. Ne? Das ist auch kein Beinbruch. Ne? Und wenn wir es bis hin zur höchsten Freiheit schaffen, ja, dann können wir das noch in diesem Leben machen. Ne? Dann brauchen wir nicht noch 50.000 Jahre zu warten. Ne? Und da erinnere ich mich immer an das, was mein ehrwürdiger Lehrmeister sagt, ne? Weil der Anagami hat ja schon kaum mehr Dukkha, ne? Das interessiert ihn ja schon alles nicht mehr, ne? Und dann sagt er zu ihm, na, weißt du da? Du schaust gerade Kuhscheiße an, du frisst gerade Kuhscheiße, aber im Vergleich zu Nibbana, ne? Ist das, dass du kein Dukkha mehr hast, Kuhscheiße, ne? Und Nibbana ist das leuchtende Gold, ne? Und der Anagami, der denkt, ich habe ja kein Dukkha mehr, na, also ist doch alles in Ordnung, ich bin da schon frei, ne? Ich brauche nicht mehr wiedergeboren zu werden. Und denkt, das ist alles so toll und schön und gut und Gold, ne? Und dann kommt dann halt schon mal, weißt du, ne? Im Vergleich zu dem, ne? Im Vergleich zu Nibbana ist das, was du jetzt gerade erlebst, Kuhscheiße, ne? Und das gibt dann dem Anagami hoffentlich dann noch ein bisschen Schub und Kraft, ne? Er hat einige. Er ist zu einigen hingefahren, die wirklich gedacht haben, sie sind fertig. Einige der Meister in Thailand. Ist er hingefahren, hat gesagt, weißt du bist noch gar nicht fertig. Ups. Und dann hat er gesagt, was sie machen müssen, ne? Und dann, am nächsten Tag waren sie dann fertig, ne? Haben sie das gesehen, ne? Aber wenn er nicht zu ihnen hingefahren wäre, hätten sie alle geglaubt, sie sind erleuchtet. Das ist so minimaler Unterschied, ne? Aber wenn man dann durchgemacht hat, ist es so ein Riesenunterschied. Und da brauchst du natürlich einen Meister, ne? Der dich darauf hinweisen kann, ne? Hey, lieber Freund, weißt du, du bist noch gar nicht fertig, ne? Zwar denkst du, dass du fertig bist, ne? Aber da ist noch was, ne? Das, was du nämlich siehst, ist nicht Nibbana, sondern das, was du siehst, ist nämlich Avicca. So. Ich wollte, oder ich offeriere das, so dass ihr das in euren Herzen jetzt mit euch nehmen könnt. Und ich würde mir natürlich wünschen, für euch selbst, dass ihr häufiger darüber reflektiert. Ne? Reflektiert über den Tod, reflektiert über den Körper, was der euch eigentlich bringt. Schaut es euch doch nur tagtäglich an. Der bringt euch nichts, nur Sorgen. Wie viel Vergnügen bringt er euch am Tag? Wenn er euch mal ein Moment Vergnügen bringt am Tag, ne? Dann ist schon euer Tag gemacht, ne? Wenn euch keinen Moment Vergnügen bringt, na, dann leidet er den ganzen Tag, ne? Nur ein Moment, ne? Von 24 Stunden, also 5 Minuten Vergnügen, wo der Körper wirklich Vergnügen bringt, ne? Macht uns den ganzen Tag. Sind wir schon zufrieden, ne? Mit so wenig geben wir uns als Menschen zufrieden, ne? Aber wehe, dieser Moment kommt nicht. dann ist Sense, ne? Für den Tag Sense. Braucht man sie nur in den Spiegel zu schauen, oh, heute schaue ich schlecht aus. Und dann ist Sense. Ne? Und dann kommt noch unser Kollege dazu und sagt, wie schaust du heute aus? Und dann ist Zappendus. Ne? So viel, das reicht, ne, um unseren Tag zu machen. Und deswegen immer wieder Reflexion, Körper. Wie viel Vergnügen bringt der uns denn wirklich? Ne? Und wie viel Arbeit und Mühe kostet er da uns? Ne? So. Wie bitte? Wann haben wir angefangen? Um 4. Und jetzt ist es 6:45. Ich wollte nur kurz was sagen. Ja.
Ein Vater mit der Menschheit gesehen, die paar tausend Jahre davor und jetzt, die werden immer mehr von der Bevölkerung her.
Ja. Wo die herkommen.
Ja, genau. Das Shita muss irgendwo herkommen, dass diese Menschen.
Aus der Hölle.
Es gibt so viele.
Ja. Die sind gerade mal für ein paar Minuten oben auf der menschlichen Welt, ne, um mal ein bisschen durchzuarbeiten, bevor sie wieder in die Hölle kommen. Und deswegen gibt es so viele Menschen, ne? Und deswegen siehst du ja auch, dass die meisten Menschen überhaupt keine Tugend haben, ne? Das sind alles Wesen, die da aus der Hölle kommen, nur für ein paar Minuten durchschnaufen, um genug schlechte Taten zu machen, um wieder in die Hölle zu kommen. So wie bei uns in ein Leute, die nicht gerne arbeiten wollen und die das Gefängnis so schön finden, ne? Immer wieder irgendwas anstellen, um wieder ins Gefängnis zu kommen, um da eine warme Zelle zu bekommen und was zum Essen. Und so kommen die Wesen aus der Hölle wieder hoch, um genug Karma zu machen, dass sie wieder die nächsten 200 oder 300 Jahre in der Hölle sind, ne? Deswegen, daher kommen die meisten Wesen, ne? Das sind keine himmlischen Wesen. Die himmlischen Wesen, die als Menschen wiedergeboren werden, das sind relativ wenige, ne? Und die sind meistens tugendhaft, ne? Ja?
Was steht da?
Was? Warte mal. Roland, was?
Hat der gesagt, man kann auch im Mittelalter wiedergeboren werden.
Na, in einer Zeit wie das Mittelalter.
Ne?
Ja, aber das kommt doch immer wieder. Das ist ja, und wir wissen wirklich nicht, wann wir wiedergeboren werden, in welche Zeit wir reingeboren werden. Ne? Ist ja unser Karma, ne? Aber wir kennen jetzt vielleicht, wenn wir wirklich achtsam sind, ne, auf unser Leben, dann kennen wir ein bisschen von dem Karma, ne, das wir erzeugt haben. Ne? Aber das, was wir in den letzten 1000 Leben gemacht haben und das, was noch nicht abgetragen ist, das kennen wir doch gar nicht. Du weißt doch gar nicht, welches Damoklesschwert über deinem Kopf schwebt, ne? Wir leben immer so, als ob da überhaupt kein Schwert da ist, ne? Schöner Ausspruch, Damoklesschwert, ne? Ja?
Was steht da? Kann das nur im Lebewesen?
Ja.
Oder den Pflanzen nicht?
Nein. Die Pflanzen haben kein Chitta. Deswegen, als Daseinsbereich ist nirgendwo der Pflanzenbereich gesagt, ne? Ansonsten dürfen wir uns ja auch nicht von Pflanzen ernähren, ne? Das ist oder Pflanzen töten, aber das ist, wir leben davon, ne?
Ist richtig zu denken, dass das Chitta unsterblich ist?
Ja.
Das darf man so denken.
Nein, nicht nur das darf man so denken, das ist so.
Also, weil das ist vom Christlichen her, weil man das auch als Seele sehen darf, oder?
Ja, du kannst das Chitta so lange als Seele sehen, solange das Chitta befleckt ist, solange das Chitta mit Avijja behaftet ist. Ansonsten kannst du dann, ist das Chitta rein und dann ist es auch keine, dann ist es weg, ne? Dann ist es nicht weg, aber dann ist es dann wieder zu Hause, ne?
Wenn der Körper stirbt, geht das Chitta dann automatisch im nächsten Körper über oder bleibt es irgendwo erstmal?
Das bleibt erstmal eine Weile, das muss sich ja erstmal orientieren, ne? Bei Menschen, die praktizieren, ne? Bei anderen, die für die Hölle schon prädestiniert sind, da geht's sofort in die Hölle, ne? Das dauert keine 2 oder 3 Sekunden, dann sind die da unten, ne? Sie kommen kaum raus und dann sind sie da unten, ne? Und deswegen sagt Tanaja Mahabur, warum soll ich für den eine Rezitation machen, der ist doch schon lange nicht mehr da. Ne? Und der ist gerade mal vor einer Stunde gestorben.
Und was geschieht mit Leuten, die also von Buddhas Lehre nichts gehört haben?
Das ist ja egal, solange die Tugend in sich haben, ne? Ob das nun Christen sind oder Muslims sind, also es Gläubige gibt es überall, oder gläubige Hinduisten, ne? die wirklich die 5 Tugendregeln einhalten, das ist wurscht, ob das Buddhismus dann genannt wird, ne? Aber es muss halt vollständig sein, ne? Die Tugendregeln sind im Grunde genommen eigentlich nur vollkommen vollständig in der buddhistischen Religion, ne? Moslems haben, ist nicht ganz, ne? Die haben zwar keinen Alkohol, ne? Aber die dürfen Tiere töten, ne? Ja.
Das ist noch eine andere Frage. Wir haben vorhin gehabt, von der Körpermeditation gehabt. Wie steht sie zur Leichenmeditation? Ist das identisch in etwa?
Absolute Spitze.
Was ist absolute Spitze?
Leichenmeditation.
Ja, das ist für so einen Normalsterblichen wie uns irgendwie schon ein bisschen heftig.
Das ist heftig.
Das ist ja heftig eigentlich.
Das ist ganz heftig. Nein, ich meine, wenn du wirklich praktizieren willst, ne, schau dir mal eine Leiche an. Ne?
Wir können sie ja ähnlich so angucken, wie die Asiaten die angucken, weil bei uns ja die total sterilisiert irgendwie entsorgt wird, ja, diese Sache.
Ja, wir leben praktisch wie der erhabene Buddha in seinem Palast. Wir sehen keine Kranken, wir sehen keine Alten, wir sehen keine Toten. Ne? Wir sehen nur junge, frische Körper, irgendwo, wenn man auf die Straße
kommt. Aber echt im Altenheim. Wenn man da arbeitet, dann
sieht man. Ja.
Ja,
dann sieht man es. Ne? Aber die meisten Menschen sehen es. Wenn wir auf die Straße gehen, sehen wir es nicht.
Wir haben die wieder weggeschlossen in aller Zeit. Das ist anders wieder, oder?
Was wolltest du fragen?
Was ist Leichenmeditation? Ich höre das Wort zum ersten Mal.
Man betrachtet eine Leiche und identifiziert sich, so sieht mein Körper aus.
Wie alt soll sie sein? Eine frische Leiche?
Ja, du kannst anfangen mit der frischen Leiche und dann kannst du warten, wenn du die Möglichkeit hast, dass die Leiche geöffnet wird, dann ist es natürlich noch intensiver. Wenn die Möglichkeit nicht besteht, dass die Leiche geöffnet wird und du hast die Möglichkeit, 2-3 Tage die zu sehen, ne? Immer wieder anzugucken und dann zu sehen, wie sie so anfängt zu vermodern. Ne? Wenn es natürlich eiskalt ist, dann wird dieser Prozess gestoppt. Aber ist es ein bisschen wärmer, ne? dann geht es ziemlich schnell. Und dann siehst du, was alle diese Dinge, die da rauskommen.
Also ich hatte das Glück sogar bei meinem Vater das zu sehen. Nach 2-3 Tagen irgendwie. Das war, ja, okay, ich habe den nicht als Vater dann dementsprechend interpretiert oder dementsprechend dann, sondern ich habe den Leichnam dann gesehen. Ne? Mhm. Ja.
Es ist schon ein Schock, ne?
Ja, es läuft ganz schön schnell eigentlich, ja. Es geht ganz schön schnell vorwärts. Ja.
Und dann, der Schock wird größer, wenn du denkst, so schaue ich auch aus, wenn ich gestorben bin.
Ja, der Moment war, ist prägend, ja, das ist okay, ja.
Da kam vor 2 Wochen oder 3 Wochen kam jemand nach Mannheim. Ne? Denn sein Vater ist frisch gestorben und er hat den Leichnam. Das hat bei ihm vollkommen einen Schock ausgelöst. Ne? Aber einen etwas heilsamen Schock. Ne? Der hat sich nämlich dann plötzlich über sein Leben Gedanken gemacht. Ne? Mhm. Andere in Thailand waren auch. Ne? Aber das hält er nicht lange an. Ne? Nach 2 Jahren ist das alles verblasst. Ne? Und dann geht man sein Leben wie vorher.
Also ich habe einen Schock bekommen, mein Peter eigentlich, wir sind sehr christliche Familie, der hat sich selbst umgebracht, indem er sich eigentlich zu Tode gehungert hat. Und dann hat die Familie dementsprechend gesagt hinterher, der Leichnam würde so tot und schön aussehen, weil das nachher ja ausgezehrt war. Der hat sich ja nichts mehr getrunken hin und her. Ja, und das, aber im Christentum wird es sowas geben eigentlich, ja, dass die Menschen sich, und das wurde auch akzeptiert von der Familie, dass der Mann einfach den Willen gehabt hat zu sterben und dann hat er einfach keine Nahrung mehr zu sich genommen.
Ja, du, aber das ist doch normal.
Im Altenzentrum, wenn die Leute
mit Menschen gehen,
die essen einfach nicht mehr, die trinken nicht mehr, die verschlucken sich und die verhungern, das ist ganz normal.
Aber Gott sei Dank ist das so, weißt du, du leiden musst, aber wenn du so einen Magen schon in dir drin hast, verreckst dann mal. Das ist ein schöner Tod. Also das ist ein schöner Tod, sei froh. Wir brauchen noch gar nicht Körperuntersuchungen zu machen und dann kommen sehr viele unangenehme Gefühle hoch. Ne? Ja? Wir brauchen nur darüber reden und dann kommen schon die Kilesas hoch mit.
Ich habe meine Mutter ist auf eine
bitte nicht gut. Immer nur zu mir reden. Ne?
Ja. Meine Mutter ist also, die hat einen wunderschönen Tod gehabt. Mein Bruder hat sie da wieder rausgerissen und dann hat sie 5 Jahre lang die Hölle auf Erden gehabt, also Pflegeheim und Pflege. Und wenn man einfach aufhören kann zu essen, das ist so ein Schmerz, man kann da so schön sterben, wenn man das nicht mehr will. Das ist ein ganz natürlicher Tod.
Aber ist auch Karma. Ne? Ja. Es ist auch Karma. Ne? Deine Mutter hat wahrscheinlich in ihrem früheren Leben ihren Mann oder ihr Kind aus dem Tod geholt. Ne? Es ist leider alles, was wir erfahren. Ne? Es ist alles wieder, kommt wieder zu uns zurück. Ne? Halten wir jetzt jemanden im Koma, ne? Also ist es unser Verwandter oder ist es unser Vater oder ist es unsere Mutter und wir lassen das, die Maschine nicht abschalten, aber im Grunde genommen macht er kein Lebenszeichen mehr. Ne? Ja, irgendwann wird es uns später auch wieder passieren. Und dann merken wir, wie fürchterlich das ist. Das ist nämlich für die Leute, die im Koma liegen, überhaupt nichts. Ne? Die wollen nämlich weitergehen und die Maschine hält sie ständig noch fest. Ne?
Besonders, wenn sie vorher sogar gesagt haben, teilweise,
ja,
dass sie das,
ja, das ist noch viel schlimmer.
Dann setzt halt die Tochter darüber hinweg.
Ja. Ja.
Ich finde es halt maximalstes Leiden an. Ich weiß nicht, vielleicht kriegt es bei mir jetzt da falsch, wenn du sagst, wie ihr habt das tagtäglich weiter und dann hat es sogar erleben dürfen bei seiner Mutter. Irgendwie, ich finde es irgendwie, ja okay, es ist eine Form von Willen, aber es ist ein leidvoller Wille eigentlich, empfinde ich.
Nein, das ist ja ganz normal,
kann
Weg,
ich
wenn die so alt und schlimm.
Ja, also wenn die alt, ich sehe es ja bei meiner Mutter 90 Jahre, ne? Aber da ist noch Lebenswille und deswegen isst sie noch ein bisschen, ne?
Ja, genau. Ja. Dann essen wir noch.
Es ist irgendwann mal das Ende des Körpers da und dann hörst du ganz einfach auf zu essen.
Die essen nicht mehr. Dann.
Der Lebenswille, ne? der Wille, diesen Körper weiterzuerhalten. Der Körper hat sein Ende erreicht, ne? Mhm. Dann kannst du ihn forcieren, dass er noch ein bisschen weiterlebt, aber nicht mehr lange, ne?
Mhm.
Und man kann sich sagen, lass es doch gehen.
Ne? Genau.
Warum soll ich mich quälen? Das ist nicht Selbstmord, ne?
Nee,
das ist einfach nur, dem Körper, ja, zu sehen, der Körper ist jetzt alt, der ist kaputt, ne? Und der geht jetzt seinen natürlichen Lauf und dann da einfach loszulassen, ne? Sagen, ich muss sowieso sterben. Ob ich jetzt sterbe oder in einem Jahr sterbe, ne? Was habe ich davon? Ich kann meine Augen nicht mehr richtig gebrauchen, meine Ohren nicht mehr richtig gebrauchen, mein Gehirn fällt aus, ne?
Aber den Verherrlichungsritus, den ich da miterlebt habe in dieser Familie.
Nein, der Verherrliche, das ist ja wieder was anderes.
Dann muss ich sagen, nämlich das verneine ich auch. Ja. Ja.
Also da draußen Heiligen zu machen, das ist ja blöd.
Ne? Nee, das war eine Verherrlichung, wie schön der Mensch ist. Das ist dieser Körper aussieht, ja.
Ach so. Aber da sind wir uns natürlich vollkommen einig. Ne?
Ja.
Und hast du die Leiche angeschaut?
Ich habe sie angeschaut, ja.
Und nach 3 Tagen sieht sie genauso grässlich aus wie die Leiche von deinem Vater, ne?
Ja, vielleicht nicht so, weil halt weniger Wasser drin ist. Ja.
Aber verdurstet ist er nicht. Das tut sich niemand an.
Es sah aber ein bisschen danach aus, dass er ein wenig Flüssigkeit zu sich genommen hat.
Es ist weniger Flüssigkeit drin. Die Flüssigkeit steckt ja nicht nur im Wasser drin, das wir trinken, sondern es steckt ja auch in der Nahrung sehr viel Flüssigkeit drin.
Mhm. Ich kenne mich da nicht aus, aber es war.
Irgendwann geht auch der Schluckreflex nicht mehr. Irgendwann geht das Essen nicht mehr und dann fängt es nur noch an mit Flüssigkeiten und dann irgendwann können die nicht mehr trinken. Mhm. Die können nicht mehr schlucken. Die versuchen es halt zu geben, sind sich nur am Verhusten, die denken, sie ersticken. Und wenn dann muss die Familie entscheiden, hängt man da nochmal Tropf dran oder nicht, also einfach nur NSL-Lösung, also nur Flüssigkeit. Ne? Und wenn ganz klar ist, der ist in so einem Status, dass er jetzt einfach gehen will, die sind ja auch alle sehr alt bei uns, das sind ja keine jungen Leute. Und dann sagt die Familie, nein, nichts mehr machen. Und dann trinkt sie denen auch kein Wasser mehr rein. Also die werden dann einfach weniger. Die werden immer weniger, die bewegen sich weniger, die kriegen immer mehr die Ärmel halten, die Beine sind immer angezogen, du hast sie gar nicht mehr lang. Und die gehen dann einfach. Die essen nicht mehr, die trinken.
Dann geh doch mal, Tatjana, geh doch mal in die Leichenhalle, wo die aufbewahrt werden.
Ist bei uns nicht da. Also wenn jemand stirbt in Altenheim, dann wird das Beerdigungsinstitut angerufen und dann kommen Sachen und werden die abgeholt. Die liegen im Zimmer. Ich kann, wenn jemand nachts gestorben ist, habe ich ja schon erzählt, dann gehe ich auch rein und dann. Wer zurück, dann guck ich mir die an, genau.
Und passt auch ein bisschen ab, ne?
Ja, also ich hatte ja schon jemanden, der gestorben ist, ich habe es dann noch gewaschen und angezogen und da war sie ja noch warm. Also ich war sozusagen
ja, wenn er kalt ist, ne? Und dann sieh, was das steif ist, ne?
Das ist dann, ja, das okay. Ja.
Also wenn er früh abends stirbt, ne?
So Kopf ist er immer hart.
Ja. Nein, dann also auch das, ne? Und die Beine, ne, da kannst du ja nicht mal mehr einen Finger bewegen. Ne?
Ja. Du merkst auch, wenn jemand anfängt, die Erde zu verlassen, dann gibt es diese Leichenflecken. Die leben noch, aber dann hat man so komische Flecken am Körper. Hier um den Mund herum wäre das so ganz so weißlich. Also jemand, der das weiß, sieht einfach, der geht bald. Okay. Das ist so, das siehst du. Die Erfahrungen sehen das einfach.
Ja, aber so, jetzt noch zu anderen Fragen, wenn es noch welche gibt. Aber sicherlich, ne? Es ist eine der heilsamsten Methoden, uns mit unserem Körper machen, den wir. Am Anfang ist es schwierig. Natürlich kannst du mit Chitta die ganze Leichenbetrachtung machen. Ne? Du kannst auch in frühere Tode gehen. Ne? Das hab ich vor ein paar Tagen mal irgendwann erklärt. Ne? Die heraufholen. Und dann siehst du es, dann erfährst du, was ein Tod ist. Ne? Aber sowas ist real. Ne? Und das, da brauchst du nicht viel Meditation. Ne? Das siehst du vor dir mit deinen eigenen Augen, ne? Und das glaubst du. Aber dann musst du dich damit identifizieren. Genauso, wenn ich sterbe, genauso schaue ich aus, ne? Genauso hab oder so was, oder so genauso die ganzen Flüssigkeiten. Ist ja sowieso interessant, dass die ganzen Bakterien, die uns unser Körper dann auffressen, schon in dem Körper sind, ne?
Ja, und die Einsicht und die Erkenntnis dieser reichen Meditation ist eigentlich, dass man einfach sagt, ich bin genau aus dem gleichen Material und ich werde genau dasselbe aussehen. Richtig. Ja, also das ist der tiefere Sinn auch oder die Erkenntnis von dieser Meditation.
Richtig. Ja. Und das ist das, was wir normalerweise abwehren. Ne? Was nicht einfach ist, ne? wo wirklich sehr unangenehme Gefühle hochkommen. Ne? Ja.
Hat da eine Frage? Das ist keine Frage. Ich habe eine Illusion. Während Sie doch gesprochen haben,
ja?
Habe ich Sie ja ziemlich lange angeschaut. Und da stellt mir man auch was vor, auch mit mir was vor. Ihr Gesicht hat sich dauernd verändert in Ihrer. Ich habe verschiedene Gesichter gesehen.
Ich verstehe jetzt nicht, worauf du hinaus willst.
Na, der Meditation. Und dann haben wir uns auch dann hier gesessen, dann haben sie doch bei uns dann konvergiert. Und dann habe ich dann sie angeschaut, auf einen Punkt nur, also auf dein Gesicht. Und das war mein Gesicht stark, so scharf, und dann hat sich geändert, ihr Gesicht.
Ja, wie hat sich's geändert?
Also hätte ich ja Gesicht dann von früher gesehen, von heute, so geändert.
Und? Es gibt, wenn man sich konzentriert, ne, es gibt sehr viele Limitas, und wenn das Limitas, ne, wenn du mich jetzt altern sehen, bis zum Zerfallen, ne, dann wäre das vielleicht noch sinnvoll gewesen, ne. Aber wenn du es nicht jung gesehen hast, dann wäre es
so
alt gewesen. Ach so, ganz verschieden.
Aber ja. In der Form, die auch mal so viel an geändert. Die Frisuren so.
Ja, wunderschön. Ja, aber bringt das was?
Nee, nein.
Nein, das ist das klar. Vielleicht haben wir uns ja früher schon gesehen, oder vielleicht siehst du das. Ne? Aber es ist ja immer die Frage, man kann so viele Nimitas haben, so viele Zeichen haben, ne? Wenn die einem nichts bringen. Ne? Und jetzt schau doch mal deine eigenen Tods an. Vielleicht hast du im Grunde in meinem Gesicht deine eigenen Gesichter gesehen, ne? Das weißt du ja in dem Moment nicht, ne?
Ah, eine Frage. Wieso wird unser Chitta, die Speicher gelöscht, wenn ich mehr wissen, was wir früher gemacht haben?
Das wäre schlimm, wenn der Speicher nicht gelöscht wird. Wenn du weißt, dass du im letzten Leben Hitler gewesen bist oder Goebbels gewesen bist, ne? Dann würdest du in diesem Leben nicht mehr froh werden. Und da hättest du keine Chance, ne, dieses Schlechte, ne, abzutragen, ne, dich zu ändern. Weil immer wieder die Schuldlast auf dir runtertragen wird, du würdest keine frohe Minute haben. Ne. Deswegen wissen wir das nicht. Und bei letzten Geburten, die relativ harmlos sind, ja, können das manche Leute wissen. Ne. Wissen sie, ne. Gerade Mönche wissen das, dass sie im letzten Leben auch gerade Mönch gewesen sind, wie sie gestorben sind. Und dann haben sie praktisch weitergemacht. Das ist wie von heute schlafen und morgen wieder aufwachen. Ne? Aber für die meisten Menschen ist es nicht möglich. Erstens, weil sie nicht spirituell entwickelt sind. Und zweitens, weil das meistens, was sie im letzten Leben gemacht haben, am Ende des Lebens haben sie das schon bereut. Ne? Und dann kriegst du das in dieses Leben mit und hast überhaupt keine Chance mehr, aufzustehen, auf Beine zu stehen, ne? Oder was zu verbessern. Mhm. Ja? Nein, nur erst. Ja.
Ich habe mal noch mal eine Zusatzfrage zu Wolfgangs Frage. Es ging quasi um das Cheetah, das eigentlich in irgendwelchem Universum oder irgendwo in einer gewissen Wartephase ist, bevor das eigentlich in einen neuen Platz findet. Da gibt es auch im Mahayana-Buddhismus das Totenbuch und das dementsprechend gewisse Reden und Verlängerung sein in gewissen Zeitabschnitten von 40 Tagen, wenn dann die Nachfahren, also die Lebenden noch Reden machen, kann man dieses Chitta verändern zum Positiven und in verschiedene Positionen und Ebenen dann dementsprechend bringen.
Also nach der Lehre des erhabenen Buddhas geht es nicht.
Aha.
Es geht kurz vor dem Tod, ja.
Kurz vor dem Tod?
Richtig.
Ja, wenn die Angehörigen noch das merken und kurz vor dem Tod, wenn der Cheetah noch im Körper drin ist,
richtig,
ist noch eine Verformung oder eine Beeinflussung noch möglich.
Richtig.
Ja?
Und wenn das Cheetah draußen ist, nicht mehr. Das Einzige, was du dem Cheetah dann noch mitgeben kannst, ist Verdienste. Ne? Wir können ja Verdienste teilen. Ne? Also wenn es unser Vater gewesen ist, dann rennst du hin, machst ein großes Tambun, also du bist unheimlich großzügig und schenkst es einem Mönchen oder einem Kloster und so weiter und dann sagst du, diese Verdienste, lieber Vater, gebe ich dir. Ne? Und die kann er mitnehmen. Und dann kann er natürlich durch...
Was nachher noch? Auch nachher noch?
Ja.
Ja,
die kannst du jederzeit mitnehmen. Ne? Aber dann ist es wichtig, dass du das gleich machst an demselben Tag, dass er noch nicht seine Reise angetreten hat. Ne? Mhm. So schnell du das machst. Ne? Bei manchen ist es so, die wups, sterben sie und wups, sind sie in der Hölle. Ne? Da kannst du das zwar auch geben, ne? Aber die können das dann erst, diesen Reisekoffer oder diesen Geldkoffer, oder sie können erst auf die Bank gehen, wenn sie wieder da unten aus dem Gefängnis sind. Ne?
Das wartet sozusagen.
Ja, das wartet. Ne? Das wartet ewig. Ne? Dann, wenn du die Möglichkeit hast, ne, ans Geld zu kommen, dann kannst du es benutzen. Ne? Und wenn derjenige einigermaßen spirituell entwickelt ist, dann entscheidet er sich nicht sofort, sondern dann sind ein paar Tage, ne, wo er die Möglichkeit, wo gehe ich jetzt hin? Ne? Gehe ich jetzt in den Himmel? Werde ich wieder Mensch? Oder was mache ich? Ne?
Zeit ist auf der anderen Ebene ganz anders.
Ist auch relativ anders. Ne? Wenn das sagt 40 Tage, dann kann das in unserem Leben 40 Minuten sein. Ne?
Hat es dann eine Einwirkung, ob Spiritualität ja oder nein ist verstanden?
Ja, natürlich, Spiritualität hat immer eine Einwirkung auf den Tod. Mhm.
Ja, okay.
Weil Achtsamkeit ist ja das A und O. Ne? Du wirst ja normalerweise, werden ja die Leute, siehst ja an und fragst dich, warum handeln die so? Die haben überhaupt keine Achtsamkeit, die lassen die einfach von ihrem Karma treiben. Und dann geht das Chitta, ist der Körper tot und dann treibt es einfach weiter. Und sofort ist das woanders. Ne? Und jemand, der sich immer wieder mal überlegt hat, was mache ich eigentlich hier mit meinem Leben, da kommt es im Tod auch hin. Was mache ich jetzt? Ne? Und dann sieht es den Sog dahin und dann sieht es den Sog dahin und dann kann es sich überlegen. Und wenn du schnell genug bist, kannst du ihm noch was mitgeben, was ihn entscheiden lässt, jetzt gehe ich erstmal in den Himmel. Ne? Ich will noch nicht da unten hängen. Ne? Das heißt aber nicht, dass die Hölle dann aufgespart ist. Ne?
Das heißt,
deswegen bist du ja zuerst in die Hölle, um dass du das alles hinter dir hast, um den Himmel dann richtig genießen zu können. Aber du vergisst genauso.
Es ist nur eine Positionierung.
Ja, ja.
Wo ich hinkomme, ist okay, es ist eine Positionierung.
So. Ich denke, jetzt sind alle Klarheiten beseitigt. Nein, noch eine ist unklar.
Ja, gut, ich habe den Sinn verstanden. Das Chitta, wenn man stirbt, kann man sich wünschen, in eine Welt zu geboren werden, wo man die Chance mal hat.
Ja, kann man auch, wenn man spirituell entwickelt ist. Ne?
Na, ich meine, wenn ich zum Beispiel in Afrika oder in Islam geboren werde, da, wo dann nicht dieser Buddhismus herrscht,
ja,
dann bin ich ja im Grunde auch, kann ich von Karma sagen, sag ich mal dann.
Mhm. Auf den Busch kommen.
Ja, genau. Kann ich mir das wünschen? Sagen, ich
mich ja, natürlich. Du kannst es genauso wünschen, du kannst es dir genauso wünschen, wie wenn du mit deinem Bruder zusammen nächstes Mal auf im nächsten Leben oder mit deiner Mutter zusammen, kannst du ja auch wünschen. Ne?
Auch welches Land?
Ja, natürlich kannst du auch wünschen, welches Land und welche Familie. Aber wenn du nicht wenn du nicht genug Verdienste hast, dann werden deine Wünsche nicht erfüllt. Die Leute wünschen sich auch, dass sie reich werden, ne? Oder? Kannst du ja auch so lange wünschen, wie du willst, aber dein Wunsch wird nicht erfüllt, weil du keine Verdienste hast. Du kannst jeden Tag hin zum Buddha gehen und sagen, ich möchte reich werden, ich möchte reich werden, ich möchte reich werden und vergisst dabei das Arbeiten. Da wirst du dann reich, oder? Also, und dasselbe gilt für dieses Wünschen. Ne? Du musst genug Verdienste, für jede Geburt ne, ist ein gewisser Verdienst ne? notwendig. Ne?
Ja, und kann ich mir auch Zeit aussuchen? Also zum Beispiel, ich will zurzeit
Buddha. Ja, nein, also, ja. Aber das auch, ne? Wenn deine Verdienste es erlauben, dann manche Wesen warten dann im Himmel, bis die richtige Zeit ist, ne? Und dann sagen sie, okay, jetzt, ne? Und dann gehen sie wieder. Aber wenn sie schon mal im Himmel sind, dann vergessen sie wieder den Wunsch, dass sie mal irgendwann wiedergeboren werden, weil es da oben so schön ist, ne? Das ist ja alles möglich, ne?
Ich meine,
ja.
Dann Gautama Buddha, also zurück. Ja, wenn die Zeit nicht genial ist, dann geht's.
Da bin ich ehrlich überfragt. Ne? Da bin ich jetzt ehrlich überfragt.
Das ich weiß nicht, weil das konnte ich mir gleich wünschen. Weil das, ja.
Er konnte das sicherlich beeinflussen. Ne? Ne? Ein Buddha kann nur zu einer Zeit geboren werden, wo die Lehre noch nicht da ist. Ne? Das ist ganz klar. Und wo die Voraussetzungen für die Lehre da sind. Ne? Und nicht nur mit dem Buddha, ne? Das sind ja viele, viele Wesen, ne? Also tausende von Wesen, die sich geschworen haben, mit dem nächsten Buddha wiedergeboren zu werden. Ne? Die sind ja alle davon abhängig. Also das ist sehr kompliziert. Also
ja, die warten jetzt alle auf den nächsten Buddha im Endeffekt. Die stehen alle in Habachtstellung und warten, richtig, bis der nächste Buddha kommt.
Ja. Wenn sie genug Verdienste
dran anstellen.
Wenn sie genug Verdienste erworben haben, dass sie lange genug im Himmel sind, dann können sie natürlich auch warten.
Welche Verdienste sind das denn? Hat man da irgendwelche Antworten, Mindestanforderungen?
Aber natürlich hast du da Mindestanforderungen. Die 5 Tugendregeln hast du als Mindestanforderung und dann hast du noch die 3 Tugenden von Großzügigkeit. Wenn du nämlich nicht genug großzügig bist, dann kannst du nicht lange genug im Himmel bleiben. Du musst nämlich vorher runter. Und du musst ein unsägliches Vertrauen in den erhabenen Buddha haben. Ne, das ist Mindestanforderung. Muss mindestens vor Dutzenden von Buddhas musst du den Vow gemacht haben oder das Gelübde gemacht haben, ich will zur Zeit des erhabenen Buddhas geboren werden. Moggallana und Sariputta haben ja auch den Vow gemacht, dass sie zur Rechten und zur Linken eines Buddhas sind. Ne? Aber da musst du nämlich diese Paramis, ne, die dafür notwendig sind, aber ich kann dir nicht erzählen, welche Paramis notwendig sind, die rechte Hand oder die linke Hand von einem Buddha zu werden. Oder ich kann dir auch nicht erzählen, welche Paramis du brauchst, nur um zu zeigen, des erhabenen Buddhas. Aber ohne Paramis wirst du nicht geboren. Oder wenn du geboren wirst zur selben Zeit, kommst du nicht in Kontakt mit dem Buddha. Deswegen sage ich, ohne gewisse Paramis würde die jetzt hier nicht sitzen.
Also die haben wir ja jetzt schon dann, oder?
Ich bin doch kein Buddha.
Noch nicht.
Nein, ich kann auch keiner mehr.
Soll mal warten bis morgen.
Dann müsstest du mit mir 12 Stunden durchsitzen und das für ein paar Wochen, ne? Dann könnten wir ein paar Wochen warten.
Dann bin ich ein bisschen weiter, aber noch kein Buddha, oder?
Nein, ich! Aber du müsstest mich ermutigen dazu, ich bin im Moment zu faul.
Oh mein, da habe ich ja ganz schlechte Karten.
Nein, ich brauche nur jemanden, der mir auch ein bisschen mal auf die Finger klopft. Ne?
Ja,